Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei heute der Timo und der Tobi. Hallo zusammen.
Hallöchen.
Hallo zusammen. Volles Haus.
Aber sowas von. Das ist ja mal flotter Vierer heute mit allem, was das Herz begehrt und so vielen Geschichten. Denn, wie der eine oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, sind wir ja alle bei diesem Formel-E-Rennen gewesen am Wochenende. Wir haben alles live gesehen, alle schönen und schattigen Seiten dieses Rennwochenendes gesehen und können aus erster Hand über alles erzählen. Und der Tobi hat auch noch O-Töne mitgebracht. Das heißt, da kommen auch noch ein paar spannende Persönlichkeiten zu Wort heute. Das wird, glaube ich, eine Verlustigung erster Kajüte.
Boah. Und wir haben einen Live-Chat dabei, denn wir sind wie nach jedem E-Prix in der Formel-E wieder live im Internet zu hören. Deswegen ein herzliches Hallo an den Chat, aus dem wir ganz sicher in der Episode auch mal ein paar Nämchen vorlesen werden und ein paar nette Nachrichten.
Sowas von.
Ein paar Nämchen. Und ihr natürlich auch jederzeit Fragen stellen könnt oder wenn euch irgendwas aus dem Herzen liegt, irgendwelche besonderen Kommentare zum Beispiel zur Bratwurst und Bier in Tempelhof, gerne einfach reintippen.
Gute Idee. Ja, Freunde, ansonsten sonniger Pfingstmontag hier in München.
Und in Berlin.
Und in Zülpich.
Und Hamburg, warmer Regen.
Hamburg, Sturm und Gewitter. Nein. Hier war auch schön heute.
Okay, dann haben wir das wenigstens durch. Ja, sehr schön.
Und in Zülpich. Tobi, du bist mein Favorite.
Das hier fällt mal.
Nee, aber war.
Ja, wir
war ein toller Tag heute.
Oh. Die erste, komm, wir können sofort eingehen auf das, was von außen kommt, bevor wir uns was für was entscheiden aus unseren mannigfaltig befüllten Notizen. Wie fandet ihr die Uhrzeit bzw. den Zeitplan beim E-Prix am Wochenende?
Ja, kurz zum Hintergrund, es gab ja ausnahmsweise nicht den normalen Zeitplan der Formel E von 8 bis 16 bzw. 17 Uhr, sondern aufgrund der ARD-Übertragung, die sich ja in die DFB-Pokalfinalspiele eingebettet hat, begann das Ganze ein bisschen später, nämlich um 9 Uhr morgens mit dem ersten freien Training und dann Rennstart erst um 18 Uhr bis 19 Uhr. Das heißt, der ganze Tag war ein wenig entzerrter, längere Pausen zwischen den Sessions, dafür aber auch wirklich pickepackevolles Programm zwischendurch. Ich fand es aus unserer Sicht jetzt sehr angenehm, weil es nicht ganz so stressig war wie sonst an den Renntagen. Aber vielleicht könnt ihr da ein bisschen mehr aus Besuchersicht sagen. Gerne auch im Chat, wie ihr das so fandet.
Also ich fand's super, ehrlich gesagt. Und es ist ja auch gar nicht so, als wäre zwischen Qualifying und Rennen nichts geboten gewesen. Denn da hat ja eigentlich ein Highlight das andere gejagt. Ich glaube, es war irgendwie so eine Stunde, wo man gesagt hätte, okay, die kann ich mir irgendwie sparen, aber auch nur, wenn man Roborace nicht mag. Also ansonsten war doch eigentlich immer was los, oder? Seht ihr das anders?
Nö, definitiv. Also ich fand's sehr entspannt, dass man das Ganze so ein bisschen entzerrt hat, sonst ich sag mal, gerade zwischen zweitem freien Training und Qualifying war sonst nicht so viel Zeit, dass auch wenn dann ein Fahrer mal das Auto in die Ladschiene gesetzt hat, direkt Stress wird. Gut, hat jetzt im zweiten freien Training diesmal keiner gemacht, aber sagt, gerade für die Zuschauer mit so viel Rahmenprogramm, wie geboten war, fand ich es auf jeden Fall sehr positiv. Und wir müssen ja auch mal eins bedenken, im nächsten Jahr haben wir ja auch eine zusätzliche Rennserie, die bei jedem E-Prix oder bei den meisten E-Prix stattfindet und die muss ja auch irgendwie ins Programm eingebettet werden und das könnte ich mir bei so einem Zeitplan wie in Berlin jetzt am Samstag gut vorstellen.
Ja, die Jaguar I-Pace E-Trophy nämlich und das Auto auf der Strecke zu sehen, fand ich schon ziemlich geil, zumal man es im zivilen Look auch neben der Strecke selber fahren konnte. Allein dann ist einem schon nicht langweilig geworden, denn die Schlange war natürlich relativ lang und selbst ich, der ich gleich beim ersten Training hingelatscht bin, als Sarrazin sein Auto in die Leitplanken gesetzt hatte, musste trotzdem, ich weiß gar nicht, 35 Minuten oder was da Schlange stehen, bevor...
Boah, so wie Achterbahn fahren.
Ja, genau. Bevor man dann da irgendwie einsteigen und rumfahren konnte. Also, naja, aber hat sich gelohnt. Sieht man selten das Auto von innen.
Sah auch richtig schick aus, muss man sagen.
Bitte, was war die Frage?
Hat es denn Spaß gemacht zu fahren?
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der Track war halt ein bisschen zu eng, um wirklich so den XL-Spaß zu haben. Aber hat eigentlich ganz gut gezeigt, dass es ein ziemlich wendiges Fahrzeug ist für seine Abmessungen und Gewichtsverhältnisse. Ne? Also der fährt sich schon toll, hochwertig verarbeitet und ordentlich Wumms mit 700 Newtonmeter und etwas über 400 PS ist dann ganz gut bestückt. Macht schon Spaß.
Ich war auch positiv überrascht. Also die den Parcours, den die da aufgebaut haben, nannte sich Smart Cones, also clevere Pylonen, zu Deutsch. quasi so Tore, die dann aufgeblinkt haben und dann durch Zufall eben die Strecke ausgegeben haben, die man fahren sollte. Also immer gleich das nächste Tor aufgeblinkt, durch das man dann als nächstes fahren sollte. War zwar ein bisschen eng da auf diesem Parkplatz, aber ich fand das auch richtig cool. Vor allem die Wendigkeit dafür, dass es ein SUV ist, ging der schon ganz gut in die Kurven. Also tolles Auto. Mhm.
Also ich hätte ihn tatsächlich aber lieber in der etwas sportlicheren Variante, wie dann, wer ist denn eigentlich gefahren? Agaki ist denn gefahren, glaube ich. Ne?
Natürlich.
Alejandro persönlich natürlich, der lässt sich auch bestimmte Dinge einfach nicht nehmen, aber gut, würde ich auch nicht, wenn ich eher wäre. Jedenfalls, da ist das Ding halt nochmal ein bisschen tiefer, ein bisschen breitere Backen, da sieht er einfach richtig nice aus und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn der dann im Rahmen der Formel E da, wie viel haben wir dann? Wahrscheinlich, also sie gehen sicher auf 10 Teams, je 2 Autos, dann haben wir irgendwie 20 von den Karren in verschiedenen Designs auf der Strecke, das wird richtig gut.
Richtig, 20 Fahrzeuge sind geplant.
Das macht mir Spaß. Ja,
dann wird das super.
Schön quietsche.
Aber auch. Ja, Timo?
Ja.
Wolltest du nicht noch was sagen?
Wäre nur Blabla gewesen.
Wäre nur alles gewesen, war es also. Sogar. Ich hatte auch. Ja, nee, aber wo wir gerade dabei sind, es war ja noch viel mehr los auf der Strecke und ich bin ja großer Fan vom Audi e-tron Vision Gran Turismo. Der vom Tobi gerade in den Chat gepostet wird. Das ist ein ganz famoses Auto. Und ultra flach, ultra breit, 3 Motoren mit je knapp über 200 kW. Da ist richtig Wumms in dem Ding. Der ist nämlich dann auch auf der Strecke gewesen. Und das, meine Freunde, war schon richtig spooky. Also die Formel E-Autos machen ordentlich Krach, das wissen wir. Aber dieses Teil macht wirklich null Geräusch, außer den Abrollgeräuschen von den Reifen. Und das war schon ganz schön spacig. Ne? Da ist so ein Wind... Geräusch und da rollt etwas heran und ansonsten hörst du einfach gar nichts und das war schon nochmal irgendwie ein bisschen anders. Das könnte ich mir übrigens auch sehr gut vorstellen, dass man Fahrzeuge in dieser Art in irgendwie so einer GT-Geschichte fahren lassen könnte, denn wenn das dann mit der Electric GT am Ende doch nicht klappt, so wie es für mich ja irgendwie aussieht, könnte man das ja zusammenlegen und da so einen Markenpokal draus machen, das wäre schon irgendwie geil.
Habe ich auch schon mal drüber philosophiert mit jemandem von E-Racing 365. Der stand bei mir nämlich, ja, also der stand mit mir da, als Agak sich in den I-Pace reingesetzt hatte und auf seine Runde gegangen ist. Dann haben wir so ein bisschen philosophiert, wie geil wäre das denn eigentlich, wenn wir jetzt alle Serien mit Dach irgendwie mal in ein Regelwerk fassen könnten und dann, naja, I-Pace E-Trophy mit dem e-tron, mit der Electric GT fusionieren. Dann kommt noch irgendein Tesla. Na gut, Tesla ist ja mit der Electric GT dabei. Mhm. Hier ist, ja gut, Smart will ja auch sehen, aber egal.
Das wäre ein bisschen unfaire Meisterschaft am Ende wahrscheinlich.
Hauptsache eben Autos mit Elektro und mit Dach. Das wäre richtig cool, das irgendwann mal zu sehen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das kommt. Denn die Ding am Ende von einer Schiene, so ein Prellbock irgendwie, das ist ja, worauf die DTM zufährt gerade. Und danach wird irgendwas kommen. Diese Hersteller werden ihre anderen Autos auch in einem sportlichen Vergleich sehen wollen. Und da kann genauso Audi, BMW, Mercedes, von mir aus, keine Ahnung, Volvo oder Hyundai und die alle, die können eigentlich auch alle in der vollelektrischen, ich habe auch ein Dach auf meinem Autoserie gegeneinander fahren. Das geht dann schon. Also ich sehe das durchaus kommen.
Ich glaube auch, dass sowas kommen wird. Die Frage ist nur, wann. So in ganz naher Zukunft sehe ich es noch nicht.
Nee, ein paar Jahre wird es schon noch dauern, denke ich.
Ja, jetzt momentan bringen zwar dann die ersten ihr Auto mal raus oder manche wie Tesla dann auch vielleicht ihr drittes oder wie auch immer oder viertes. Aber es gibt noch nicht so in der ganzen Bandbreite in allen Klassen wirklich Elektroautos der Hersteller. Und letztlich, wenn man so eine Serie wie die DTM haben will, muss man ja auch wirklich sehr ähnliche Autos haben, die von den Maßen gleich sind oder sehr ähnlich sind und letztlich auch von den Leistungswerten. Da sieht man ja in der DTM schon, wo jetzt wieder die Aerodynamik dann vereinheitlicht wird, dass es schon alles sehr ähnlich sein muss, um einen spannenden Wettbewerb zu haben. Mhm. Und ich glaube, bis die E-Mobilität soweit ist, dauert es noch ein bisschen.
Ja, 4 Jahre. Dann sehen wir das. Ja, so.
Ich würde die DTM da aber nicht als Vorbild sehen, sondern eher mich an der GT3 orientieren, die da, denke ich mal, mit der Balance of Performance einen relativ guten Job machen. Und vielleicht nicht in 4 Jahren, aber vielleicht in 10 Jahren, vielleicht unterhalten über eine Elektro-GT3, wo es Fahrzeuge von 15, 20 verschiedenen Herstellern gibt, die dann gegeneinander antreten.
Genau, ich wollte jetzt auch die DTM klassenmäßig gar nicht so als Maßstab nehmen, sondern darauf hin, dass es jetzt wahrscheinlich erstmal wie mit der E-Trophy und der Electric GT mehr so eine Art Markenpokale gibt, was aber am Ende immer nur die wenigsten interessiert, sondern eben ein durch verschiedene Hersteller gemischtes Feld war, was ich sagen wollte. Also bestätigt quasi, was du sagst. Also welche Klasse und wie genau das gemacht wird, ist mir jetzt erstmal egal. Geht nur darum, dass von jedem was dabei ist. Das ist ja, worüber die Leute sich identifizieren. Meistens. Mhm.
Formel E würde eine Plattform auf jeden Fall bieten dazu.
Ah, apropos Formel E. Das große Highlight war ja letzten Endes, wie Herr Nico Rosberg persönlich, wow, Wahnsinn, ey, der Tobi lenkt mich immer ab. In dem Moment, wo ich Dinge sage und ich habe noch gar nicht gesagt, worum es geht, da kommt schon das passende Bild in den Chat. Leute, ihr müsst in diesen Chat, in den Live-Sendungen, ihr verpasst was. Der Typ ist der Hammer.
Tobi, hast du mal in der Regie gearbeitet, irgendwo beim Fernsehen? So genau aufs Stichwort, als hätte er vorher den Teleprompter.
Alles parat. Na gut, vielleicht liest du auch die Notizen. Aber gut.
Ich wollte sagen, ich habe den Workflow vor mir, ich sehe, was als nächstes kommt.
Ja gut, wir haben es jetzt selber ein bisschen entmystifiziert, das war dumm, aber ist egal. Wie nämlich dann Herr Nico Rosberg himself das Auto der Saison 5 um die Strecke geprügelt hat. Das war doch auch eigentlich nochmal ein erhebender Moment. Also ich fand das schon richtig geil, als das Ding mal ordentlich in Action da war. Und es war auch echt ordentlich Action. Der Typ hat einfach alles gegeben. Das war schon gut.
Das war super geil. Der hat so attackiert, der Junge. Ich weiß, ich bin da schon draußen gewesen, während er auf seine erste Runde gegangen ist und hab dann, ich bin gerade in dem Moment rausgegangen, als er in Richtung Kurve 6, 7, 8 gefahren ist. Deswegen war ich dann nicht mehr im Media Center, was genau neben Kurve 9 war. Und in Kurve 9, in der ersten Runde, haut der seinen Fuß auf die Bremse und das Ding fährt einfach weiter geradeaus. Das sieht man dann in einem Video später. Timo kann das aus erster Hand noch berichten wahrscheinlich. Der hat richtig Gas gegeben, der Junge.
Timo kann das aus erster Hand berichten. Hast du im Fußraum gekauert oder was?
Nee, ich war das Auto.
Ich wusste, du bist ein Transformer.
Nee, es war echt super cool, die ganzen Kommentare von ihm. Ich habe übrigens vorhin mal per Hand nochmal gestoppt, die Runde, und bin, also seine letzte Runde, die so vom Gefühl her, vom Bild die schnellste war vielleicht, und bin bei 1.14.7 rausgekommen. Das heißt, es fehlten ihm auf den Rundenrekord, der bei 1.8 irgendwas liegt, schon nochmal 6 Sekunden, aber er hat auch beispielsweise kommentiert, gleich in der ersten Runde, 250 auf der langen Gegengeraden. Ich nehme an, damit meinte er wirklich die kmh-Zahl, vielleicht meinte er auch den kW-Modus, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er 250 gesagt, und das Auto sah wenn man jetzt das Ding wirklich auf der Strecke gesehen hat, schon schneller aus als die aktuellen Autos, aber trotzdem fehlten ihm am Ende ein paar Sekunden. Und
ich meine, wie viele Jahre ist er kein Rennwagen gefahren, und ja, wie viele Formel E Autos ist er vorher gefahren? Also dafür war das eigentlich schon ganz geil, dass der da so abgegangen ist. Ne? Das fand ich
ja gut. So Marching War Zeit war das fast schon. Oder Prost bietet sich auch langsam an. Ja. Nee, er hat nach der Fahrt ja auch gesagt, er ist jetzt seit Dezember 2016, als er Weltmeister wurde, kein Formelauto mehr gefahren, und hat auch gesagt in einem anderen Interview, selbst wenn er jetzt fahren würde als Stammfahrer in der Formel E und bei Mercedes einsteigen würde, was er nicht tut, würde er es echt schwer haben und bräuchte echt viel Übung erstmal, um da reinzukommen, weil das Feld einfach so stark ist in der Formel E, und dieser Rundenrekord oder die Topzeiten, die kommen natürlich auch von den Topfahrern jetzt. Also da muss er schon erstmal ein bisschen weiter üben und sich daran tasten.
Rundenrekord auf der Streckenkonfiguration, wie sie genutzt wurde, übrigens 1 Minute 9,438 von Jean-Éric Vergne.
Was war nochmal die Zeit?
Qualifying oder was? Training?
Nee, zweites freies Training. Qualifying waren sie
langsam. Wie immer. Ja, wie immer. Das ist ja auch ein ganz erwähnenswerter Punkt eigentlich, diese Streckenkonfiguration, weil die der Organisator von dem Rennen hat eben die Strecken ein wenig angepasst. Das hat der andere Tobi sehr dankenswerterweise rausgefunden. Das ist niemandem aufgefallen, bis Tobi W. mal zwei Strecken übereinander gelegt hat. Und was hast du da rausgefunden?
Paris ist nicht wie Berlin.
Nein, ich habe rausgefunden, dass die Kurve 6 verändert wurde, beziehungsweise die Geraden zur Kurve 6. Angefangen hat es damit, dass ich gesehen habe, dass die Strecke jetzt auf einmal 100 Meter länger war, obwohl das Streckenlayout sehr, sehr ähnlich war von dem im letzten Jahr. Und als ich dann die Grafiken aus den offiziellen Streckendokumenten übereinandergelegt hat, konnte man klar sehen, dass die Gerade vor der Kurve 6 deutlich länger wurde und dass die Kurve 6 auch deutlich, deutlich enger war, dass die Fahrer mehr runterbremsen mussten und dass dann Ausgangs der Kurve 6 auch dieser Bogen nicht mehr vorhanden war und eine Möglichkeit geboten hat, was man denn dann auch im Rennen gesehen hat. Und die andere Änderung an der Strecke, die kannst du erklären, Tobi.
Die andere Ecke, die sich an der Strecke geändert hatte, ist nämlich die Boxeneinfahrt gewesen. Ich war schon am Donnerstag an der Strecke und dann ist mir das aufgefallen. Ich wusste das gar nicht vorher. Dann im Nachhinein wurde einem dann klar, oh, das ist ja schon seit November letzten Jahres auf den Tickets immer gewesen, dass da die Boxeneinfahrt verändert wurde. Ursprünglich, als der Kurs vorgestellt wurde, im März des letzten Jahres oder so, oder diesen Jahres, egal. Ursprünglich sollte die Boxeneinfahrt sogar schon in Kurve 9 der vorletzten Haarnadelkurve lokatiert sein. Letztes Jahr war er eben noch vor der letzten Kurve, dann bist du die Haarnadel innen mitgefahren und dann ging es in die Boxengasse. Dieses Mal, das ist die zweite große Änderung, auf die ich hinaus wollte, war die Boxeneinfahrt nach der Haarnadelkurve. Das heißt, du bist dann von der Ideallinie weggefahren, nach links abgebogen in eine extrem enge Links-Rechts-Schikane hinein. Da dachte ich echt, da hatte ich wirklich Angst, dass da irgendwas passiert. Nix ist passiert, zum Glück. Aber es sah schon sehr, sehr sketchy irgendwie aus, als ich so die Strecke ein bisschen abgelaufen bin. Aber es hat dann im Rennen ja doch ganz gut geklappt. Das jedenfalls.
Du hast niemals zu Fuß die Kurve gekriegt, hä?
Ja, richtig.
Voll in die Deckpro mit der Nase.
Oh, Mann, ey.
Kann passieren.
Ach, deshalb war die so krumm. Also die Deckpro jetzt.
Die Nase. Nee, letztlich hat die keinen großen Ausschlag gegeben, da die Boxeneinfahrt. Aber die andere Kurve hat schon im Rennen zu mehreren Überholmanövern geführt, was sicherlich das Racing verbessert hat. Überhaupt muss man sagen, gerade in der ersten Rennhälfte gab es ja extrem viele Überholmanöver. Da hat auch dieses neue Layout zu beigetragen. Und ja, ich fand die Strecke dadurch insgesamt ein bisschen besser noch als im Vorjahr.
Ich mag dich.
Ich auch. Es gab irgendwie mehr Überholmanöver, auch abgesehen von Kurve 9 und Kurve 6. Ich hatte den Eindruck, es gab im Rennen eine ganze Menge mehr Überholmanöver als im Vorjahr noch.
Ja, selbst Kurve 10, also in der letzten Vorstart-Ziel haben wir doch einige gesehen dann im Laufe des Rennens. Da haben wir, glaube ich, letztes Jahr, für mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, gar keine gesehen. Also nee, überholt wurde gut.
War jedenfalls Action auf der Strecke. Wollen wir aber vielleicht erstmal mit dem Training anfahren, bevor wir zum Rennen kommen und den Überholmanövern.
Wolltest du nicht noch?
Fahr mal an.
Ja, weiß nicht.
Was wollte ich noch tun?
Na, keine Ahnung, da stehen noch so News irgendwie ganz viele hier in der Liste.
Ach so. Ja, wenn ja, du magst, können wir auch die News.
Ja, weiß ich nicht, ob die vor dem Rennen kommen oder nach dem Rennen, das haben wir nicht besprochen.
Das haben wir nicht besprochen. Vielleicht sollten wir uns einfach mal besprechen und tatsächlich die Viertelstunde, die wir hier vorher antanzen, mal nutzen oder sowas.
Naja, ja, egal. Der eine muss eine WhatsApp-Nachricht vorbereiten, der andere schreibt einen Tweet, ihr wisst ja, wie ihr seid, ne? So ist das.
Ach ja, so ist
es. Jetzt lass uns doch mal kurz die paar Hammer-Neuigkeiten noch abklappern und dann gehen wir rein ins Rennen.
Also, wir machen es auch ganz kurz. Ja. Wir haben ja immer bei so E-Prix-Wochenenden eine ganze Menge News, die reinfliegen. Und die müssen ja auch noch irgendwie im E-Pod untergebracht werden. Und weil wir aber hauptsächlich übers Rennen reden, gehen die meistens unter. Deswegen, ganz schnell, die großen News, und zwar die richtig großen News. Nummer 1, Felipe Massa fährt ab Saison 5 im Venturi.
Guck an.
Surprise, surprise.
Jetzt wurde so lange gesagt, dass es jetzt tatsächlich passiert.
das hätte ja keiner erwartet, dass das noch passiert. Ja, Massa hat einen Vertrag unterschrieben über 3 Jahre fürs nächste Jahr und übernächste und überübernächste Jahr bei Venturi. Und wurde lange, lange eben ja drüber diskutiert und gerüchtelt. Und jetzt ist es offiziell. Bedeutet im Umkehrschluss, einer der beiden aktuellen Venturi-Jungs muss weichen. Und ich vermute, dass die dann vielleicht sogar beide oder einer der beiden auf jeden Fall in Richtung HWA abwandern wird. Die kriegen ja die Antriebsstränge nächstes Jahr von Venturi, deswegen wäre da eine Verbindung auf jeden Fall.
Ja, ich habe vor dem Rennen nochmal kurz mit Maro drüber gesprochen, versucht irgendwas aus ihm rauszukitzeln. Er lässt sich natürlich jetzt auf keine konkrete Aussage ein, aber hat schon gesagt, oder es klang so raus, ja, es ist wohl schon unter Dach und Fach, aber letztlich liegt es nicht an ihm, sondern am Team, das zu verkünden. Ich gehe eigentlich fast davon aus, dass der dann zu HWA wechseln wird, für Massa Platz macht, und was mit Mortara passieren wird, werden wir sehen. Also DTM ist ja nicht mehr für Mercedes nächste Saison. Das heißt, entweder er bleibt bei Venturi oder er geht zu HWA. Und dann gibt's ja noch einen gewissen Tom Dillmann, der sich am Wochenende im positiven Sinne wirklich da präsentiert hat, finde ich, in Berlin. Im Qualifying schneller war als Engel und auch im Rennen eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht hat, trotz verkorkstem Boxenstopp. Vielleicht übernimmt der ja dann neben Massa das Cockpit, wer weiß.
Who knows? Ich habe jedenfalls eine sehr, sehr interessante Aussage gefunden oder mir einsprechen lassen von Tom Dillmann, der vor dieser Saison eigentlich auch schon unter Dach und Fach war bei Venturi. Da gibt es in den nächsten Tagen noch einen Artikel dazu, weil es ein sehr, sehr interessantes Thema ist. Jedenfalls hatte er eben gut abgeliefert im Verlauf der letzten Saison, Saison 3, und war eigentlich ja schon untergekommen bei Venturi, bis dann eben der Deal mit HWA kurz vor Hongkong zustande kam und dann Venturi/HWA ja gefordert haben, möchte man schon fast sagen, dass 2 Mercedes-Fahrer da unterkommen. Das bedeutet, Tom Dillmann hatte, ich weiß nicht, ob er einen Vertrag schon unterschrieben hatte, hat jedenfalls seine Chance auf ein Cockpit, Vollzeit-Cockpit in Saison 4 bei Venturi verloren durch den HWA-Deal.
Vielleicht noch ein Wort zu Massa oder 2. Er wird jetzt involviert ins Saison 5 Testprogramm natürlich. Macht ja nur Sinn, wenn er das Auto auch dann fahren wird nächstes Jahr. Und er wird in Zürich das erste Mal an der Strecke sein, dann wirklich im Dienste von Venturi. Und da freue ich mich schon besonders drauf. Wir werden die Gelegenheit auch kriegen, mit ihm zu sprechen. Entweder im Rahmen eines Roundtables oder vielleicht sogar exklusiv. Also da könnt ihr euch schon mal auf ein Interview freuen.
Ja, und er wird auch diese Woche... wird auch diese Woche bereits die ersten Tests für Venturi machen. Das hatte ich beim Pitwalk die Gelegenheit, mal kurz mit Gildo Pasto zu sprechen. Und der bestätigte mir dann, dass Felipe Massa diese Woche schon die ersten Tests mit Venturi machen wird. Ob es da jetzt um den 2-Car geht oder um den Simulator, da wollte er jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, aber er testet auf jeden Fall diese Woche.
Darf ich kurz einhaken und erklären, warum wir lachen? Gildo Pastor ist der Eigentümer und Präsident von Venturi, lebt in New York und lässt sich relativ selten an der Rennstrecke blicken und ist vor allem sehr schwer zu greifen und auch für Interviews eigentlich quasi unmöglich zu kriegen. Und Tobi geht einfach mal beim Pitwalk mit dem Mikro hin und interviewt den. Ich fand das so geil.
Habe ich echt gefeiert. Ich kann allerdings mehr sagen als Gildo. Denn Massa wird tatsächlich das Gen 2 Auto auf der Strecke testen. Die haben ihre Standard-Teststrecke an der Mittelmeerküste gebucht. In Alais heißt der Ort, glaube ich, nördlich von Montpellier. Da gibt es die Polmechanik Alais Cévennes-Strecke. Und da haben die schon vor Saison 3 und Saison 2 getestet und jetzt wieder gemietet für die Testfahrten mit Felipe Massa. Also nicht nur simulatormäßig unterwegs.
Ja, ist auch wichtig, dass er gleich zu üben anfängt, denn wie man weiß, gibt es da einiges zu lernen. Ne? Da kannst du ruhig 50 Jahre Formel 1 gefahren sein, hast du trotzdem erstmal nur mittelmäßig viel Ahnung von der Formel E. Da sind dann doch so entscheidende Dinge einfach anders. Das muss man üben.
Je besser, desto gut.
Ja, genau so heißt es, Tobi.
Die andere große Neuigkeit oder eine der nächsten anderen großen Neuigkeiten aus der letzten Woche ist der Auftakt für Saison 5, eben das Rennen, in dem Massa sein Debüt feiern wird, der steht fest. Und zwar findet der statt in Riyadh, Saudi-Arabien.
Tja, wir sprachen schon drüber, aber jetzt ist es fix.
Und alle so, yay.
Und alle so, hä? Und alle so, und wenn man dann noch
also, dazu, was, Digga?
Genau, hör mal, Alter. Wenn man jetzt noch hört, für wie lange die da einen Vertrag geschlossen haben, dann sagt man nochmal gleich zweimal, hä? Nämlich für 10 Jahre.
Ja.
Haben die da jetzt einen Vertragsvertrag unterschrieben. Das ist immer ganz schön crank.
Das war echt krass, ja.
Ich glaube, ja, es war auch so eines der Hauptthemen am Rennwochenende, so auch in der Pressekonferenz am Anfang, als Rosberg und Agag da saßen, hat dann die Kollegin Southwell, heißt sie, ne? Mhm. Gefragt, ja, so, Riad steht fest, was tut ihr denn dafür, dass ich da überhaupt mich akkreditieren darf als Frau? Und die hatten sich natürlich ihre Antworten im Vorfeld auch zurechtgelegt, was sie da sagen, nämlich, dass sie eben gerade deswegen nach Saudi-Arabien wollen, weil sie dieses Land eben voranbringen wollen und sich das sowieso alles da im Wandel befindet und jetzt dem Westen öffnet und so weiter und so fort. Gut, was sollen sie anderes sagen? Ich war auf jeden Fall bei vielen Kollegen rauszuhören, dass es sehr kritisch betrachtet wird, dieser Move da. Naja, ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung in diesem politischen Umfeld, ob man da Rennen fahren sollte oder nicht. Es wird auf jeden Fall weiterhin für Gespräche sorgen.
Ja, und dann eben wirklich für 10 Jahre. Also es war wirklich sehr emotional da in der Pressekonferenz. Da können wir für den nächsten E-Pod, nächsten Sonntag, auch mal das Zitat aus der PK raussuchen und das nochmal vorspielen. Agag hat im Grunde genommen gesagt, dass er die Frage auf jeden Fall versteht und dass sie sich auch darüber Gedanken gemacht haben. Aber die Verantwortlichen, die das Rennen an Land gezogen haben, haben sogar sich dafür ausgesprochen, dass Frauen teilnehmen werden an dem Rennen. Das war eine der Bedingungen, dass Frauen an diesem Event teilnehmen werden. Eventuell sogar als Fahrerin auf der Strecke. Und wenn nicht, werden die schon irgendwie einen anderen Weg suchen, dass auch mal Frauen um die Strecke gefahren werden mit dem Safety Car und dass da auf jeden Fall ein großer Fokus drauf liegen wird, eben, naja, sich so zu präsentieren, als würde man Frauenrechte auf einmal ernst nehmen. Das,
aber da muss man natürlich auch immer noch. Wenn ich in die Notizen gucke, dann läuft es mir schon wieder kalt den Rücken runter. Denn da steht ja, genau, drin, erst letzte Woche wurden 4 Frauen festgenommen, weil Protest für alleine Autofahren. Aber ab nächsten Monat soll das legal sein. Wer hat das da reingeschrieben? Wer weiß mehr?
Ich weiß mehr, ich habe das da reingeschrieben. Das ist ab nächsten Monat tatsächlich legal. Da hat Tobi letzte Woche auch drauf hingewiesen, Frauen dürfen Auto fahren, aber Tobi, unter welcher Bedingung?
Nur dann, wenn ein Mann auf dem Beifahrersitz sitzt.
Das war mit dem Kino auch so, ne?
Das kann auch sein, ja. Tja, jedenfalls.
Und ab nächsten Monat dürfen sie auch alleine dann?
Nee, ab nächsten Monat dürfen sie überhaupt erstmal mit Mann
fahren. Mit Mann fahren, ja. Bisher dürfen sie auch mit Mann fahren, aber nicht selber.
Genau, und diese Proteste letzte Woche waren eben dafür, gegen den Bullshit von wegen, lasst uns doch, also nach dem Motto, lasst uns doch einfach alleine fahren, who cares, wie es ja auch in jedem Land der Welt so sein müsste. Naja, und weil die eben dafür protestiert haben, wurden 4 Frauen und 4 Männer festgenommen. Dann gibt es eben... Ja, Männer waren auch dabei. Dann,
ja, die haben ja nicht auf ihre Frauen aufgepasst, müssen bestraft werden. Nehme ich an, ich weiß nicht. Kenn mich nicht so aus mit dem, ich in Anführungszeichen, Recht dort.
Ja, dann eben die Frage nach dem Öl, die ganze Wirtschaft in Saudi-Arabien, die trennt sich natürlich Stück für Stück vom Öl, weil ist halt einfach kein Zukunftsprojekt mehr, in Öl zu investieren. Aber trotzdem, der ganze Reichtum in Saudi-Arabien kommt von Ölreserven. Und dann ist die politische und geopolitische Lage vor allem eben immer noch super angestrengt auf der arabischen Halbinsel. Da fliegen Raketen aus dem Jemen in Richtung Riad und werden dann abgefangen von der Luftwaffe. Und das ist eine Meldung, die dann eben eine Woche vor der Vorstellung des Riad-E-Prix reinkam. Also da muss man echt Sorgen haben.
Ja, da müssen jetzt die Rennfahrer auch noch auf einer zusätzlichen Ebene mutig sein. Ne? Ich meine, die müssen ohnehin schon mutige Leute sein, aber das weiß ich nicht, ob das eingeplant war oder ob das in der Stellenbeschreibung steht.
Ich denke jetzt gerade an das Mario Kart-Rennformat, wo dann eigentlich ja nur die Sterne reinkommen, aber wenn dann auch die Raketen fliegen, dann haben wir auch blaue Panzer dabei.
Kugelwilli. Oh,
okay, gut. Das war unpassend. Ja.
Aber jedenfalls. Ansonsten, was wir noch in den Notizen stehen haben, auch ist der Haikou-E-Prix, also auf der chinesischen Insel Hainan, der dann für ein paar Monate so in der Szene rumgewabert ist. ist jetzt inzwischen highly unlikely. Also es gab einen Streckenvorschlag, aber am Ende hat das alles nicht so gepasst und nicht so ausgesehen, wie es sollte. So dass jetzt plötzlich wieder Shanghai gute Chancen hat. Außerdem Singapur nach wie vor, wie schon eigentlich seit Jahren im Gespräch. Also das sind zwei Städte, die es in den nächsten Rennkalender schaffen könnten, der ja im Juni voraussichtlich veröffentlicht wird. Ansonsten haben wir noch ein paar weitere News aufgeschnappt in der Boxengasse oder im Paddock am Wochenende, nämlich dass Punta del Este beispielsweise nicht so richtig gute Chancen hat. Das war ja quasi so ein Lückenfüller in diesem Jahr für Sao Paulo, was abgesagt werden musste kurzfristig. Ansonsten haben wir Mexico City zum Beispiel weiterhin drin, aber deutlich früher, nämlich schon im Februar. Und Santiago sieht wohl auch nicht schlecht aus, dann aber natürlich, wie schon längst bekannt, auf einer anderen neuen Rennstrecke, die nicht mehr sich durch drei Bezirke schlängelt.
Das Ganze wird im nächsten Monat abgesegnet werden vom FIA Motorsportrat. Der findet im Juni statt und Anfang Juni ist das und dann wissen wir mehr und können endlich auch mal offiziell und mit Bestätigung sagen, die Formel E fährt dann und hier und dort. Obwohl offiziell und Bestätigung in der Formel E mit dann und hier und dort eh immer ein bisschen vage ist. Aber naja, dann haben wir auf jeden Fall schwarz auf weiß, wo die Formel E wann fährt. Andere große Nachricht, die letzte eigentlich hier in diesem erlauchten Newskreis, die kam eigentlich erst nach dem Rennen. Und zwar aus dem Hause von Dragon, wo jetzt heute ein Bericht bei den Kollegen von eRacing 365 kam, in dem dann eben berichtet wurde, dass eigentlich an diesem Rennwochenende in Berlin schon ein gewisser Pilot nicht mehr fahren sollte, der ja die ganze Saison eigentlich nicht wirklich abgeliefert hat. Und Timo darf da ein bisschen mehr zu erzählen, wenn er möchte, weil der hat den Artikel geschrieben.
De Jerome war es. Der
Jerome. Gute
Hieronymus D'Ambrosio aus Belgien, der schon seit dem ersten Rennen Formel E fährt und auch seitdem in Diensten von Dragon, soll vor dem Ausstehen zum Saisonschluss. Und zwar berichten die Kollegen, dass wohl schon vor dem Rennen geprüft wurde von Dragon aus, ob man nicht Maximilian Günther in Berlin antreten lassen kann. Der ist ja seit einer Weile Ersatz- und Testfahrer für Dragon und wäre natürlich als Lokalmatador da irgendwie eine gute Option gewesen. Allerdings also wir wissen nicht, wie weit dieser Prüfungsprozess ging. Letztlich kam es nicht dazu und da jetzt während der letzten drei Läufe, sprich Zürich und die beiden in New York, nicht mehr getauscht werden darf bei keinem Team, sofern es nicht irgendwie verletzungsbedingt oder sowas ist, wird D'Ambrosio die Saison auf jeden Fall zu Ende bringen. Aber wie es momentan aussieht, hat er wohl keine Zukunft beim Team. Von welcher Seite das ausgeht, wissen wir nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der sich sagt, nö, du, jetzt Schnauze voll, Dragon ist jetzt irgendwie mittlerweile Hinterbänkler-Team. Ich suche mir ein Team, wo ich auch mal wieder Richtung Podium fahren kann. Denn das hat er ja in den ersten beiden Jahren bravourös hingekriegt. Also eigentlich ein super Fahrer, der aber irgendwie gar nicht mehr so richtig klarkommt. Und ja, können wir gut vorstellen, dass der nächste Saison irgendwo anders fährt.
Ja, er hat in den ersten beiden Saisons ja immer dann gewonnen, wenn Lucas Di Grassi disqualifiziert wurde. Ja. Das war ja auch ein lustiger Zufall, dass er genau dann seine beiden Siege feiern konnte.
Ja. Aber immerhin, zwei E-Prix-Siege und auch in der ewigen Bestenliste immer noch unter den Top 10 als Achter. Also vor allem, wenn man mal hier sich anguckt, Podiumsplätze 6 insgesamt, das ist schon einer der erfolgreicheren Fahrer.
Ja, er hat auch alle Rennen gefahren, muss man natürlich dazu sagen. Da sind ja auch nicht mehr so viele, die bei allen Rennen angetreten sind mittlerweile. Das sind ja auch nur noch 8. Mhm. 8 oder sogar nur 7.
Ich guck mal gerade. Prost, Abt, Bird, Di Grassi, Piquet, D'Ambrosio. Also 6 insgesamt also 6? Noch, wenn, okay. Ja. Mehr sind's nicht. Das sind die Evergreens. Tja. Wie finden wir da jetzt eine vernünftige Überleitung?
Ja, schwierig. Gibt keine.
Dann einfach los, oder?
Dann kommen wir dann mal wieder zurück nach Berlin.
Dann war das der große Newsblock. Und jetzt beginnen wir mit dem Bericht vom Wochenende.
Ja!
Wir beginnen
mit All dem five lights are on and we go green for the E-Pod, the weekly podcast about Formula E.
Ach, er sollte sagen, das Rennen geht los. Hat er nicht gemacht. Ah, ist egal, ist so schlimm.
Jeck.
Aber echt.
Jack Nichols.
Der Jack. Nichols, der Jack. Der Jacke Nichols, genau. Ja, schön. Rennen. Wie war es denn so? Das Drumherum können wir ja vielleicht im Nachgang besprechen. Jetzt lass mal richtig konzentrieren auf den tatsächlichen Vorgang auf der Strecke oder die Vorgänge. Das Erste, was auffiel, wir wollen ja jetzt vielleicht nicht so sehr ins Detail gehen, aber das Erste, was auffiel und auch so zeitlich das Erste, was offiziell passierte auf der Strecke, ist, dass Stefan heißt er, ne, Sarrazin, sein Auto an die Wand gefahren hat. Zack, bumm, einmal rum und dann rein und dann war auch schon Ende.
Ja, das war eigentlich das einzige Highlight im ersten freien Training.
Richtig.
Erstmal rantasten und so weiter, wie immer, relativ gesittet alles. Und dann hat sich Sarrazin in Kurve 1 verbremst und ist eigentlich, sah ein bisschen komisch aus, ist eigentlich dann einfach geradeaus gefahren in die Tech Pro, hat sich davor das vordere rechte Rad abgerissen und den Frontflügel, musste dann vom Kran abtransportiert werden. Und das hat unfassbar lange gedauert, sodass Phil dann sogar zur I-Pace Trophy, zum I-Pace fahren gegangen ist.
Ja, genau. Ich habe mich so umgeguckt und habe gesagt, okay, lass mal gleich gehen. Hier passiert jetzt erstmal nichts. War auch so. Die meiste Zeit ist nicht viel passiert, glaube ich, auf der Strecke.
Ansonsten, sportlich gesehen, war Renault relativ stark, überraschend stark. Buemi hat eigentlich die schnellste Zeit gefahren im 180-kW-Modus, also im Rennmodus, gefolgt von Jean-Éric Vergne und davor nur Lokalmatador Nick Heidfeld, der dann kurz vor Schluss nochmal auf 200 kW hochgedreht hat und damit quasi dann irgendwie 0,4 schneller war als der Rest des Feldes. Sicherlich auch, um irgendwie die Fans zu glücklich zu stimmen und für Schlagzeilen zu sorgen, aber keine repräsentative Zeit. Also da waren die Renault noch vorn und Audi noch nicht so ganz bei der Pace.
Noch nicht.
Noch nicht. Aber dann.
Das würde ja dann besser. Ich meine, alle wissen wahrscheinlich, wie es ausgegangen ist. Da muss man jetzt den Spannungsbogen gar nicht aus weiten. Aber dann, ja, wie ist es? Im Qualifying sind ein paar gute Zeiten geliefert worden und sogar schon von Abt, der ja in Runde 1 auf die Strecke gehen musste, in Gruppe 1 auf die Strecke gehen musste, was ja die meisten immer nicht so gut finden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und hat einfach schon mal eine sehr stabile Zeit geliefert, die ihn dann ja hinterher auch in die Superpole gebracht hat. Und ihm letzten Endes auch tatsächlich die Pole, also Startplatz 1, im Rennen beschert hat. Ansonsten ist mir aufgefallen, wie Heidfeld einen auf Rosenquist gemacht hat irgendwie, so mit qualmenden Reifen und ausbrechendem Heck und ganz nah an der Wand und so weiter. Das ist mir gleich aufgefallen. Da habe ich dann erst mich gewundert, ob die jetzt da die Fahrzeuge getauscht haben, aber es ist bestätigt worden, es war der Heidfeld im Auto, wo Heidfeld drauf stand. Also deswegen muss man das erwähnen, weil er nach meinem Empfinden normalerweise ja weniger zackig fährt irgendwie.
Ja, aber am Ende trotzdem 3/10 langsamer im Qualifying wieder und fast 10 Plätze dazwischen, 8 insgesamt.
Ernüchternd.
Also man muss sagen, dass insgesamt Heidfeld übers Wochenende gesehen schon mal wieder näher dran war und eigentlich fast level war mit Rosenquist, aber im Qualifying, wo es dann wirklich auf die eine Runde ankam, war er dann doch wieder 3/10 langsamer. Also irgendwie ist diese Saison so ein bisschen der Wurm für ihn drin.
Ja, da mache ich mir immer so ein bisschen Sorgen, was in der nächsten Saison kommt.
Von den Rundenzeiten, ich schaue mir gerade mal an hier in der Superpole, Daniel Abts Bestzeit 1:09.472, ist nicht ganz rangekommen an die absolute Bestzeit, die hat nämlich Jean-Éric Vergne gesetzt im zweiten freien Training kurz zuvor, war geringfügig schneller, also der hält jetzt auf dieser überarbeiteten, etwas verlängerten Streckenvariante des Tempelhof-Rings den Streckenrekord.
Trotzdem war Abts schneller als im Qualifying, ne? Also im Gruppenqualifying. Mit ihm aus Gruppe 1 eingezogen, auch noch erwähnenswert, Oliver Turvey, der wieder aus dem NIO alles rausgeholt hat, was Material zu bieten hat. Also unfassbar, was Olli Turvey mit seinem Fahrzeug anstellen kann. Wenn man sich seine Teamkollegen anschaut, das ist wie Himmel und Hölle, das sind komplette Gegensätze. Also
ich finde es auch unfassbar, was der da rausholt. Er hat zwar gesagt, das Auto hat noch nie so gut funktioniert wie an diesem Wochenende, aber trotzdem, was der regelmäßig da im Qualifying rauszaubert und dann im Rennen auch eigentlich immer sehr konstant fährt, immer das Beste rausholt, empfiehlt sich meiner Meinung nach auch für die kommenden neuen Teams beispielsweise. Ich meine, zwar ist er irgendwie bei McLaren angestellt, aber es werden sich sicherlich auch irgendwelche Möglichkeiten finden, den da loszueisen und dass er dann für irgendein anderes Team mal fährt. Also wenn ich ein Top-Team besitzen würde, ich würde sagen, oh, Turvey,
kann man mal fragen.
Wäre doch was.
Ja. Jo. Ja, und interessanterweise hat es ja auch der vor dem ausstehende Jerome D'Ambrosio in die Super Bowl geschafft und da die viertbeste Zeit hingelegt, ne? Aber wahrscheinlich nicht zuletzt deshalb, weil die Grassi irgendwie, ich weiß gar nicht, wo es war, in der Haarnadel, habe ich auch notiert, in der Haarnadel nämlich sich verbremste und seine Zeit dann weggeworfen hat. Der war wahrscheinlich dann doch vor ihm gelandet, schätze ich mal. Aber trotzdem, ne, wir haben es ja gerade gesagt, eigentlich ein gar nicht so schlechter Fahrer und auch jetzt am Wochenende zumindest bis zum Rennen sehr erfolgreich gewesen und trotzdem vor dem Ausstehend. Ist eigentlich immer, ist das alles traurig.
Und was man noch dazu sagen muss zum Qualifying, wir hatten ja vor einiger Zeit mal die Analyse gemacht, aus welcher Qualifying-Gruppe die meisten Fahrer in die Super Bowl kommen. Mhm. Und dabei war rausgekommen, dass Gruppe 2 die mit Abstand stärkste Gruppe diesbezüglich ist. Und die Dinge wiederholen sich. Sowohl letztes Jahr in Berlin als auch dieses Jahr hat es tatsächlich kein Fahrer aus der zweiten Gruppe in die Super Bowl geschafft. Es lag mit Sicherheit daran, dass Heidfeld so ein bisschen auf Rosenquist gemacht hat. Alex Lynn hatte eine relativ gute Runde, die hat allerdings ganz knapp nicht gereicht. Da Costa hatte kein konkurrenzfähiges Material und auch Lopez hatte eigentlich eine ganz gute Runde hingelegt. Da muss man sich mal überlegen, der fehlten am Ende nur 0,162 Sekunden auf die Super Bowl. Das ist normalerweise Platz 6 oder 7. Das Feld war aber so eng zusammen, dass er in Berlin nur auf dem 11. Platz gestanden hat. Mhm. Das Feld war unheimlich eng beieinander und der kleinste Fehler hat direkt dafür gesorgt, dass man 5-6 Positionen verloren hat. Unter anderem ja auch in Gruppe 1 schon André Lotterer, der ja deshalb sich nur für Platz 18 qualifiziert hatte.
Die Ausgeglichenheit des Qualifyings oder der Zeiten insgesamt kann man auch nochmal mit einem schönen Fakt untermauern, nämlich, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Formel E alle 20 Fahrer im Qualifying innerhalb von einer Sekunde waren. Es fehlten 2000stel, fehlten dann Ende beim Prost als 20. zu dieser einen Sekunde. Also wirklich alle innerhalb von einer Sekunde, wahnsinnig eng alles.
Mhm. Ja. Und dann stand wer auf der Pole Position nach dem Super Pole Shootout?
Der Daniel.
What?
All the way up, sag ich mal. Ne? Also das war ein Wochenende nach seinem Geschmack, glaube ich. Da lief es tatsächlich mal konsequent gut für ihn. Und das sollte ja letzten Endes auch so weitergehen, ohne viel vorwegnehmen zu wollen. Klassischer Start-Zielsieg, sag ich mal. Ne? Da ist jetzt für ihn nicht viel passiert. Und was ich halt auch nebenbei super faszinierend fand, war, dass er auch zu fast keiner Zeit auch nur irgendwie gefährdet gewesen wäre, dieses Rennen zu gewinnen, außer er hätte tatsächlich einfach einen groben Fehler gemacht, was er ja nicht hat.
Zu verlieren.
Also er hat dermaßen Vorsprünge rausgefahren, dass ich mir zwischendurch Gedanken gemacht habe, ob nicht vielleicht nach dem Rennen noch irgendwas kommt, weil irgendwas faul ist, was das Auto schneller macht, als es eigentlich hätte sein dürfen. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen Sorgen gemacht, bis jetzt ist nichts gekommen, jetzt kann eigentlich auch nichts mehr kommen. Das war einfach eine absolut hervorragende Leistung, was man aber auch bei De Grassi gesehen hat. Der hat ja auch ein paar nette Manöver hingelegt. Allerdings war der einzige Moment, wo er wirklich an Abtech schnuppern konnte, der nach dem Autowechsel, wenn ich mich recht entsinne, wo nämlich Daniel an der Box war und im anderen Auto saß und dann fuhr Buemi vorbei. Er konnte nicht sofort raus und das hat ihn dann etwas zurückgeworfen, sodass die Grassi ihm direkt folgen konnte aus der Box raus. Und dann, sagte die Grassi, gab es wohl ein Problem mit seinem Auto, sodass er nicht dranbleiben konnte und dann, ich weiß es gar nicht, 4, 5 was Sekunden Maximum irgendwie zurücklag auf Daniel während des Rennens. Also der hat das Ding nach Hause gefahren wie Schumi in seinen besten Zeiten damals, wo irgendwie...
Wie auf Schienen.
Wie auf Schienen. Ich fand das schon wirklich sehr beeindruckend, wie zumindest von außen und so über den Verlauf betrachtet, wie entspannt er das Ding runtergefahren hat. Der war einfach komplett beflügelt. Das war echt so das Rennen seines Lebens, glaube ich.
Ja, ich möchte nur kurz ein paar Zweifel noch anmelden an den Aussagen von Di Grassi, nämlich, dass er nicht so richtig hinterherkam und vielleicht irgendwas nicht stimmte an seinem Auto. Weiß ich nicht, kann sein, aber ich würde es nicht direkt unterschreiben und glauben. Der war bis auf 0,7 Sekunden nach dem Boxenstopp dahinter und dass Ab dann am Ende 6,5 Sekunden rausfährt, erstmal schon sehr beachtlich natürlich, aber ich glaube, dass Di Grassi, wenn er gewollt hätte, auch Abt hätte angreifen können, weil eigentlich ist im Rennen war es noch nie so, dass Abt wirklich schneller war als die Grassi, und wenn der Blut geleckt hat, dann greift er auch an. Von daher, ich glaube, dass man im Sinne aller Beteiligten und aller Audi-Mitarbeiter gesagt hat oder vielleicht auch vor dem Rennen besprochen hat, lasst es ruhig angehen, wir gucken mal, wie sich das Rennen entwickelt, aber übertreibt es nicht, und im Bewusstsein Heimsieg Daniel Abt, was gäbe es Schöneres als Schlagzeilen, ehe man sich dann noch zu zweit dann irgendwie in die Karren fährt und den Doppelsieg wegschmeißt. Also ja, einfach nur mal so als Gedankenanstoß.
Das kann ich mir schon vorstellen, wenn man sich die Tabelle, das machen wir nachher, ein bisschen anschaut, da sind die Abstände nach ganz vorne so weit, dass es sich auch gar nicht gelohnt hätte, dass die Grassi irgendwie groß kämpft um einen besseren Platz. Da ist dann das Teamergebnis wahrscheinlich tatsächlich einfach ein übergeordnetes Ziel gewesen. Das hat sich ja am Ende auch ausgezahlt. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man da eher so auf halblang gemacht hat und dann dieses Traumergebnis überhaupt hat erst erreichen können.
Nur noch kleiner Einschub, die Grassi hat ja auch gesagt auf der Pressekonferenz nach dem Rennen, es gab ein Problem, was wir noch nicht kennen, was wir jetzt herausfinden und untersuchen müssen. Also er hat ganz unkonkret einfach nur gesagt, es gab ein Problem, aber keinerlei Hinweise, was es hätte sein können, und später gab es dazu auch kein Wort mehr in Pressemitteilungen oder sonst irgendwas. Also ja.
Hätte man auch ehrlich kommunizieren können, aber gut. Mir gleich, da zählt das Ergebnis.
Ja, Daniel Abt hatte wohl das Wochenende seines bisherigen Formel-E-Lebens, kann man, denke ich mal, ohne zu übertreiben so behaupten. War übrigens seine zweite Pole-Position, die er erzielt hat. Weiß denn von euch noch einer, wann die erste Pole-Position von Daniel Abt in der Formel-E war?
Ohne nachgucken, meinst du?
Long Beach. Ohne nachzugucken.
Ich weiß nicht.
Long Beach. Der Long Timo Beach. Hat selbstverständlich recht, es war Long Beach 2015.
Tobi auch, ja, Tobi hat auch gerufen Long Beach. Ja?
Gerufen,
ja,
nennst du das Geflüster da hinten, ja. Naja, gut. Du bist überhaupt auffällig ruhig heute, was ist da los?
Ich observiere.
Wir sind so viele, ne, das ist ganz komisch.
Ja, das ist doch ganz geil.
Ja, ich finde
es. Miami-Saison 1 steht im Chat.
Hat der auch in das stimmt Video aber nicht.
Das ist gelogen.
Nee. Das stimmt nicht. Nein.
Was ich noch.
Der war aber Miami war auch ganz vorne dabei und hat auch um den Sieg mitgekämpft lange Zeit. Am Ende hat er ihn aber Prost geholt.
Da ich war guck grad mein. Das stimmt nicht. Miami.
Das kann nicht sein.
Miami war er Dritter und die Pole hat Verne geholt, war seine zweite Pole damals in der Formel E.
Und Prost Qualifying Vierter.
Genau, Prost hat gewonnen mit einer Fahrzeuglänge vor Scott Speed. Der ist damals an Dritte gefahren. Die Älteren unter uns werden ihn noch kennen.
So lange ist es nicht her. Okay.
Ja, gut.
Was ich noch erwähnen...
Kokettiert immer mit dem Alter hier. Okay, Tobi.
Was ich unbedingt noch erwähnen möchte zum Qualifying und überhaupt zum ganzen Rennwochenende eigentlich... Der Unterschied zwischen den beiden Renault E-Dams Jungs. Sebastian Buemi, das wurde gerade auch schon im Chat geschrieben von Chris, hat um Haaresbreite den Einzug in die Superpole verpasst, ist am Ende von Platz 7 ins Rennen gegangen und währenddessen dümpelte den kompletten Tag Nico Prost dem Feld hinterher. Wir haben es ja gesagt, es lag nur eine Sekunde zwischen dem 1. und 20. im Qualifying. Das ist enorm eng. Keine Frage. Aber wenn ich mir die Ergebnisse von Nico Prost anschaue, erstes freies Training war er noch auf Platz 9 dabei. Da habe ich schon gedacht, oh, interessant, vielleicht geht's mal bergab. Aber dann ging es los mit dem Qualifying irgendwann. Erstmal Training 2, Platz 18. Qualifying, Platz 20. Superpole hat nicht stattgefunden für ihn. Und im Rennen Platz 14, sich ein bisschen nach vorne gearbeitet. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was die anderen drei Fahrer mit Renault-Material zaubern können, Buemi und Verne, der Meisterschaftsführende, und auch Lotterer, der sich im Rennen vom letzten Platz auf den 9. Rang nach vorne gearbeitet hat, mit einer 10 Sekunden Zeitstrafe im Rennen, die er beim Boxenstopp absitzen musste. Meine Güte, Nico Prost, was machst du denn? Der wackelt. Der Junge wackelt wirklich für seinen Cockpit in der nächsten Saison.
Ja, also was der ich glaube, der hat längst abgeschlossen.
Ich glaube auch, der liegt schon neben dem Stuhl, der sitzt nicht mehr.
Ja. Ja, man sieht es auch ganz schön in der Performance-Analyse, wenn ich mal kurz Werbung machen darf, heute rausgekommen ist. Da ist Jean-Éric Verne sogar der schnellste Fahrer am Wochenende gewesen. Buemi im Renault Im Werks-Renault liegt auf dem 4. Platz.
Und hat er gerade eine Katze?
Und André Lotterer liegt auf dem 5. Platz und Nico Prost kommt dann auf Platz 17. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied.
Das stimmt, erschreckend. Wem gehört die Katze?
Wem gehört die Katze?
Wem gehört die Katze? Drei Leute fragen, einer ist noch übrig.
Ja, Tobi B. hat sich nicht beirren lassen, alles gut.
Das ist Profi.
Ja, das ist auch mal eine andere Art Gast in der Sendung, ist auch schön.
Ich höre das gar nicht so intensiv, wie das euch auffällt.
Ja, wir haben normalerweise in diesem Setting keine Katze, deswegen fällt es auf.
Wir kennen ja so die gängigen Soundeffekte hier wie Jack Nichols oder Olli Sittler, aber eine Katze?
Genau, es kommt ja alles Mögliche, aber Katze, nee, das haben wir noch nicht gehabt.
Habt ihr Haustiere?
Wen fragst du?
Alle.
Nein.
Ich habe eine Katze.
Was? Toll.
Hättet ihr nicht gedacht, oder?
Nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nee. Timo hat auch keine
Haustiere. Ich hatte mal ein Meerschweinchen. Aber das ist schon länger her.
Was länger? Ja, ich hatte auch mal einen Wellensittich. Das ist auch ein bisschen länger her.
Wellensittich. Ja, aber es geht doch um jetzt und nicht um die Vergangenheit. Also dann muss ich ja auch ganz viele Geschichten auspacken.
Na, alles schon gehabt.
Haben Katzen, wir noch ein bisschen Zeit. Hunde, Fische, Kaninchen, Mäuse. Nur Vögel haben wir nicht gehabt. Und Pferde. Aber das ist jetzt nicht das klassische Haustier, fürchte ich. Naja, gut.
Da steht.
Mann, wie sind wir da hingekommen? Was ist denn das hier?
Ja, ja.
Performance von Nico Prost.
Ja, off-topic, Ende. Wir müssen zurückfinden.
Ja, was gibt's denn?
Zurückfinden in dieses Rennen.
Was gibt's denn sonst zu erzählen zum Rennen noch? Also insgesamt natürlich super dominante Vorstellung der beiden Audi und da hat man jetzt mal gesehen, was wir eigentlich in den Performance-Analysen auch die ganze Saison schon über festgestellt haben, dass Audi eigentlich schon das schnellste Auto hat und auf einer Strecke wie Tempelhof, wo man überholen kann und das Qualifying auch halbwegs gepasst hat, auch für die Grassi mit Platz 5, sind die einfach nicht zu stoppen und konnten jetzt ihre Performance auch wirklich mal in das absolute Maximum, was geht an Punkten, ummünzen. Nämlich zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Formel E hat ein Team 47 Punkte an einem Wochenende geholt. Das heißt Doppelsieg plus schnellste Runde plus Pole Position. Mehr geht nicht.
Und dann macht den Grand Slam noch, wird der Grand Slam noch vervollständigt dadurch, dass Daniel Abt sogar jede Rennrunde angeführt hat. Also nicht nur dieses Triple, sondern eigentlich noch ein, wie nennt sich das, Quadrupel dann? Oder sind das schon 5? Nee,
Quadrupel
sind 4. Ja. Also wirklich der erste und einzige Grand Slam in der Formel E bisher.
Und die Grassi übrigens ja auch jede Runde Zweiter war.
Nein.
Nee. Nein.
Das stimmt.
Nein.
Nein.
Nein. Nein. Nein.
Nein. Das ist nicht richtig. Das hast du dir doch jetzt ausgedacht. Das kann doch gar nicht sein, wenn man vom 5 startet.
Fake,
kann man
ja gar nicht
jede Woche jede Runde Zweiter sein.
Ja. Fake News der Woche.
Fake News.
Fake der alternative Fakt der Woche.
Genau. Wir brauchen einen neuen Dings hier, Intro dafür.
Also ich glaube, die Grassi ist in Runde 12 an Turvey vorbeigekommen.
Ich gucke das nach. Ja. Das ist richtig.
Ja, das stimmt. Das war. Da kann man da die Katze vielleicht nochmal drüber spielen, dann später beim Schnitt. Tobi, halt dich doch mal kurz vor das Mikro. Und
nee, ist es wieder rausgegangen.
Kitzel die oder so.
Ganz einfach funktioniert es nicht, nee.
Ja, aber hier am Start ist auch schon was Wichtiges fürs Rennen passiert. Und zwar, jetzt haben wir über Audi geredet, jetzt haben wir über Renault mit Adams und Tachida geredet. Da gibt es noch ein anderes großes Team, was ganz vorne mitkämpfen möchte in der Meisterschaft, und zwar Mahindra. Bei Mahindra ging es direkt am Start nach hinten los, vor allem für Felix Rosenqvist.
Ja, oder zur Seite vielmehr, ne? Also eine sehr alternative Linie gefahren.
Ja, sehr viel geradeaus in der Kurve.
Was passiert? Ihr saßt in der ersten Kurve. Was ist denn da passiert?
Ja, was passiert ist, wir konnten es echt gut sehen. Ich habe auch das Foto gerade eben in den Chat gepostet. Das hatte ich selbst gemacht. Felix Rosenqvist hat versucht, auf der Außenseite ein paar Positionen zu gewinnen.
Hat ja auch geklappt, bis alle anderen gebremst haben und er nicht.
Ja, genau. Der Auslöser dafür war eigentlich Oliver Turvey. Oliver Turvey ist nicht ganz so gut losgekommen. Daraufhin hat Jean-Éric Vergne versucht, ihn auf der Innenseite zu überholen. Turvey hat nach innen zugemacht und Vergne musste vom Gas gehen. der dahinterfahrende D'Ambrosio ist dann daraufhin nach rechts ausgeschert, genau wie Di Grassi. Sieht man gerade im Moment auf dem Foto, das ich gemacht habe, sodass Felix Rosenqvist ganz auf die Außenbahn gegangen ist und da versucht hat, an den Dreien vorbeizukommen. Und ob er sich vertan hat, ob da außen überhaupt kein Grip war, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall hat es laut gequietscht. Das vordere linke Rad ist stehen geblieben und es ging nach außen bis auf den weiß markierten Bereich und er kam dann anstelle auf Platz 6 oder 5, den er sich vielleicht erhofft hat, auf Platz 15 aus der ersten Kurve zurück. Direkt im Jaguar-Sandwich.
Ja, richtig bitter. Und mit diesem ja am Ende doch sehr enttäuschenden Ergebnis wird es auch langsam wirklich, wirklich schwierig für ihn in der Meisterschaft. Also hat ja in der Anfangsphase der Saison wirklich da gebrettert und gepunktet, was das Zeug hält. War dann lange Zeit jetzt Dritter in der Gesamtwertung und hat jetzt in den letzten drei Rennen gerade mal 7 Punkte zusammengeholt. Ja, er ist noch Dritter, ganz knapp. Aber mittlerweile so weit hinten schon, so viel Rückstand auf Wern sowieso und auch auf Bird, auf den Zweitplatzierten, dass da mit der Meisterschaft dieses Jahr wohl nichts mehr geht. Was ich total beeindruckend finde, ist der Stillstand anscheinend bei Mahindra, denn vor einem Jahr haben die sich in Berlin so, das war eigentlich so die Initialzündung, zu einem der absoluten Top-Teams gemausert, haben da den Sieg eingefahren, auch Heidfeld auf Platz 3 und haben von da aus wirklich immer vorne mitgemischt bei den anstehenden Rennen. Das hat sich dann auch zu Saisonbeginn jetzt der vierten Saison so durchgezogen und dann ging es aber irgendwie nicht mehr weiter. Also man muss sagen, Rosenqvist hatte oft Pech, beispielsweise durch technische Defekte oder durch seinen Aufhängungsbruch in Rom in Führung liegend. Natürlich, dann wäre er deutlich weiter vorne. Aber jetzt Tempelhof hat, finde ich, für mich sehr deutlich offenbart, dass der Mahindra-Motor im Vergleich zur Konkurrenz nicht so große Fortschritte gemacht hat, wie man das vielleicht erwartet hätte. Also ja, Mahindra ist nicht mehr so wirklich an der Spitze und wollen wir mal gucken, was die noch so reißen in den letzten drei Rennen.
Insgesamt 87 Punkte gibt es noch zu vergeben in der Saison. Das bedeutet, jetzt sind mathematisch nur noch die Fahrer auf den Meisterschaftsplätzen 1 bis 6 in Reichweite. Aber wirklich realistisch gesehen können es eigentlich nur Wern und Bird werden, weil allein schon Felix Rosenqvist, der jetzt immer noch, haben es da gerade gesagt, auf Platz 3 steht in der Meisterschaft, der müsste sein Punktekonto halt einfach wirklich quasi verdoppeln. Und wenn man es noch realistischer sieht, kann es eigentlich nach einem dritten Platz in Berlin eigentlich nur noch Jean-Éric Wern werden. Das wird eventuell schon eben in Zürich möglich werden, da können wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Aber wahrscheinlich dann eher in Berlin. Trotzdem Mahindra, Timo hat gesagt, es geht jetzt leider, so seitdem die Europasaison eigentlich begonnen hat, so seit Rom, wie viele Punkte hat der Est bei denen? Ich schaue nochmal nach. Rosi 5., Heidfeld 20. und ausgeschieden. Naja gut, okay. Aber so, das war vielleicht so, entweder Punkte der Est oder Rom, das war vielleicht so wieder der Turning Point in der Saison für Mahindra. Ach, schade, weil die haben echt viel Arbeit reingesteckt, ganz sicher. Aber es läuft noch nicht so in diesem zweiten Jahr, in der zweiten Hälfte vom Formel-E-Jahr.
Ich habe mal gerade so ein bisschen Rechenspiele hier überschlagen. Selbst wenn Abt, also gehen wir mal jetzt davon aus, Rosenqvist, Abt, Buemi, die vielleicht noch theoretische Chancen hätten, Abt müsste in drei Rennen jetzt wirklich nochmal diesen Hattrick wiederholen, mit 29 Punkten jeweils maximale Punkte holen. Und trotzdem würde Wern, ein fünfter Platz ist es, glaube ich, ne, mit 10 Punkten, würde ihm richtig, ein fünfter Platz in drei Rennen reichen, um diese Meisterschaft halt zu sichern. Das ist schon, also für alle anderen außer Bird ist es quasi unmöglich, zumal Wern einfach keinerlei Schwächen zeigt, regelmäßig punktet, seit einer Ewigkeit nie punktlos nach Hause gegangen ist. Und ja, also ich glaube, das Ding ist so gut wie durch. Auch 40 Punkte zwischen Wern und Bird wird extrem schwierig, das noch aufzuholen.
Ja, denke ich auch. Also Bird hat ja eine durchaus starke Saison. Also der bewegt sich ja hier, was hat er irgendwo, immer im allerobersten, sage ich mal, keine Ahnung, Fünftel, was seine Ergebnisse angeht. bis auf jetzt Berlin, wo er dann mit Platz 7 nicht viel für die Stärkung seines Punktekontos irgendwie tun konnte. Ne? Also
viel. Und Mexiko, da war er 17.
Okay, na gut. Aber sonst liefert er eigentlich ganz gut ab. Aber jetzt sieht es gerade...
Kann ja auch schon in Zürich Meister werden.
Genau, ja. Also es sieht jetzt nicht so aus, als müsste Wern sich ganz krass Sorgen machen darüber, dass er das nicht irgendwie noch hinbekommt.
Ja, aber das Meisterschaftsrechnungsspiel für Zürich machen wir dann, glaube ich, wenn wir mit dem Rennen durch sind, oder?
Ja. Ja. Gab es denn also aus dem Rennen ein paar Highlights, die euch so noch im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, also ich habe eins noch im Gedächtnis, das geht allerdings schon sehr Richtung Ende des Rennens, aber ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Da geht es um Tobis Lieblingsfreunde von Jaguar und vor allem um den Herrn Piquet Junior, der relativ gutes Kämpfen anfing, irgendwie so im letzten Viertel vom Rennen. Der war unterwegs mit Lopez und Dillmann und hat versucht, irgendwie um Platz 9 zu kämpfen. Da ist auch, wo er irgendwie da so rumgekeucht ist über das Rennen hinweg, wenn ich mich richtig entsinne. Und da hat sich dann ein ganz hübscher Dreikampf entwickelt, so relativ am Ende. Und er hat es auch an Dillmann vorbei geschafft. Und danach hat er sich gedacht, oh geil, da geht doch sicherlich noch mehr. Und hat dann auf der Startzielgeraden einfach alles gegeben und dann anscheinend irgendwie vergessen zu bremsen. Und ist dort, wo in der ersten Runde der Rosenqvist gerade ausgefahren ist, ebenfalls in der letzten Runde dann, also vorletzten Runde des Rennens gerade ausgefahren. Und zwar so weit, dass ich gedacht habe, okay, der kriegt die Kurve nicht mehr. Hat es aber dann tatsächlich ganz am Ende in der allerletzten Ecke noch geschafft, nach links wieder abzubiegen und wieder auf die Strecke zu fahren. Und hat sich dann seinen 9. Platz ein bisschen versemmelt damit. Ende vom Lied war dann, glaube ich, Platz 12.
Und eine ganze Menge Chaos, die danach noch entstand.
Ja, da ging es ja, genau, direkt in der Runde ging es ja auch dann nochmal richtig rund, ne?
Da, genau, zwei Kurven weiter, ne?
Zwei Kurven weiter. Wenn ich das richtig gesehen habe, war es dann aber Lopez, glaube ich, der zu schwungvoll unterwegs gewesen ist und vorm Eingang zum Emotions Club sich dann gedreht hat und ich glaube mit viel Schwung
wieder gedreht wurde.
Oder gedreht wurde, das weiß ich nicht so genau, ehrlich gesagt. Erzähl du.
Ja, da hat Tobi Quotes aus erster Hand.
Ja, wollen wir den einfach mal selber erzählen lassen?
Achso, das können wir natürlich machen. Moment.
Na, dann kommt hier jetzt Pechito Lopez.
Just Felix pushed me off, pushed me from the back. He said because I came back too quick from the outside because I lost the apex when I was fighting with Nelson. Mm-hmm. And then I came back, but I came back in between the two cars, the two Mahindras. I mean, I was in front of him, but it's not much I can do. I mean, I'm fighting for position like he does. But being hit by the back, really on the back, and make you spin and lose the race because of that, it's not acceptable. And normal from a guy. I understand the frustration. I think he was really frustrated not to have a good race today and be fighting the championship and be really on the back. But that's not really my fault, you know. Exactly. I think everyone here fights very hard for the position, and it's fair. You know, it's racing. I mean, we have the stewards to decide if he's wrong or not. We cannot judge the maneuvers by ourselves and start doing these things.
Also was er da sagt, ist, dass er in dem Positionskampf mit Piquet, der dann ja eben gerade ausgefahren ist, seinen Kurvenscheitelpunkt verpasst hat und ein bisschen abseits von der Linie gewesen ist und dann eben im Sandwich war zwischen den beiden Mahindras mit Felix Rosenqvist hinter ihm und Lopez mutmaßt, dass Rosenqvist vielleicht ein bisschen frustriert war, weil er heute nicht ganz vorne mitfahren konnte und eigentlich in der Meisterschaft noch Chancen haben wollte, aber trotzdem immer hinten lag. Und was dann passiert ist, ganz einfach aus Pechitos Sicht auf jeden Fall. Felix soll wohl zu aggressiv gefahren sein, ihn berührt haben am Heck, ihn am Eingang zum Tunnel in Kurve 3 gedreht haben. Und das kostet dann natürlich einmal Zeit und Position und dann auf der anderen Seite aber auch eine ganze Menge Energie, einfach um wieder Gas zu geben und hoch zu beschleunigen. Und dann war das ähnlich wie bei Daniel Abt in Paris, nachdem du so eine Kollision hast kurz vor Ende, dann nochmal mit Vollstrom loszufahren. Das könnte eventuell Richtung Rennende nochmal knapp werden. Bei Lopez hat es gereicht über die Ziellinie, trotzdem... Ja, war er nicht wirklich happy und meint gegen Ende noch, dass so Self-Justice, selbst, wie heißt denn das auf Deutsch?
Selbstjustiz.
Justiz, Selbstjustiz, so einfach ist es manchmal. Selbstjustiz eben nicht angebracht ist, sondern wir dafür doch eigentlich die Stewards haben.
Eigentlich die stärkste Aussage. Und ich fand es auch echt, mich hat es ein wenig traurig gemacht für die beiden Dragon, weil D'Ambrosio hat es ja genauso nach hinten geworfen. Die waren eigentlich von der Pace her wirklich gut dabei dieses Wochenende und hätten da auch gute Punkte nach Hause fahren können und sind dann irgendwie beide durch so blöde Situationen dann durchgereicht worden und am Ende irgendwie mit auf den letzten Plätzen gelandet. Echt schade für Dragon.
Tja, so kann es gehen.
Was mir noch im Kopf geblieben ist aus dem Rennen, da haben wir ja eigentlich angefangen, war das ganze Hin- und Hergeschiebe in der ersten Rennhälfte zwischen auf den Positionen 2 bis 5 oder 6, wo dann Buemi mit Di Grassi, mit Wern, mit Turvey gekämpft hat, D'Ambrosio zur gleichen Zeit immer weiter nach hinten geschoben wurde. Aber Di Grassi, Wern, Buemi, Turvey, die vier, die haben wirklich ein Feuerwerk da wirklich abgefahren in der ersten Rennhälfte, haben immer wieder sich überholt, hier ist der eine vorne, dann der nächste, Position behaupten, Position zurückerobern, das war wirklich richtig schön anzugucken, was die da auf der Strecke gemacht haben.
Ja, das finde ich auch den besten Aufhänger eigentlich, um über die Qualität des Rennens nochmal zu sprechen. Denn ich hatte das irgendwie im Live-Ticker so im Gefühl, dass es eigentlich recht ereignisreich war, weil es extrem viele Überholmanöver gerade in der ersten Hälfte gab, viele Zweikämpfe, aber letztlich natürlich Audi vorweggefahren ist und an der Spitze jetzt um den Sieg nicht allzu viel passiert ist. Dann habe ich allerdings so nach dem Rennen mit verschiedenen Leuten gesprochen, die meinten, es war doch ein sehr langweiliges Rennen, so von der Tribüne aus. Seht ihr das genauso?
Es kommt darauf an, in welcher Kurve man gesessen hat, glaube ich. Oder geraden, keine Ahnung. Also ich kann jetzt natürlich nur für die C-Tribüne sprechen, wenngleich man natürlich das Rennen auch immer auf der großen Leinwand ja sehen kann. Ist ja nicht so, als würde man wirklich nur den Fetzen irgendwie 45 Mal mitbekommen, an dem man gerade sitzt. Also in Kurve 1, wo die C-Tribüne steht, da war eigentlich ganz gut was geboten. Jetzt sicherlich nicht in jeder Runde, aber es gab Ausrutscher am Anfang, am Ende, zwischendurch immer wieder Überholmanöver, mal mindestens eine Handvoll. Und ich hatte auch das Gefühl, dass man nicht in so einen Modus gerät, wie ich das von Autorennen durchaus auch schon kenne, dass so zwischen den Zeitpunkten, an denen vorgesehen ist, dass was passiert, jetzt sprich Boxenstopp und dergleichen, dass man da irgendwie in so eine Lethargie verfallen würde, weil nicht viel los ist. Also ich habe mich eigentlich ganz gut unterhalten gefühlt, ehrlich gesagt.
Ja gut, vorne an der Spitze. Das ist auch so der Konsens im Chat hier, ne? Also die meisten von euch schreiben rein, doch, gutes Rennen, fand's klasse und so weiter.
Ja. Ich meine, vorne an der Spitze waren natürlich nach den Kämpfen, so ab Runde 12, als Di Grassi dann an Turvey vorbei gegangen war, ich sag mal, relativ wenig los. Da im Endeffekt die Positionen waren relativ bezogen, was natürlich auch dran gelegen hat, dass D'Ambrosio da am Anfang doch die Fahrer deutlich aufgehalten hat und hinter Olli Turvey und Lucas Di Grassi dann schon eine Lücke von fast 7 Sekunden war. Gut, nach den Fahrzeugwechseln hat sich dann ein bisschen was verschoben. Da gab es dann zum Beispiel den Jérôme D'Ambrosio, der einen Wahnsinns-Stop hingelegt haben muss, der dadurch auf einmal wieder an Sam Bird und Mitch Evans vorbei war. Was, wie wir eben schon gehört haben, im Endeffekt ihm nichts genutzt hat, aber dadurch war er dann auf einmal wieder vor den beiden und die mussten sich dann mit dem zweiten Auto nochmal vorbeikämpfen. Also von der Action her ging es eigentlich. Also es war jetzt nicht Dauer-Action, aber nee, war auch kein so langweiliges Rennen.
Genau.
Wir sind bei natürlich auch verwöhnt.
Ja.
Oh, sorry, Tobi.
Wir sind verwöhnt, ja. Ja, bei den Boxenstopps, weil du das gerade ansprichst, Tobi, da war auch alles recht ruhig. Das lief alles wie am Schnürchen eigentlich. Bis auf in zwei Garagen. Einmal beim Führenden, bei Daniel Abt, der in die Box gekommen ist mit dem Funkspruch. Übrigens, Daniel, Lukas ist, wie viel war das? 4,7 Sekunden hinter dir. Keine Sorge, dass ihr euch irgendwie in die Karre fahrt, ähnlich wie es bei Mahindra 2017 in Berlin der Fall war. Daniel also guten Mutes, das Auto gewechselt, angefahren und dann bleibt der Lollipop aber unten, weil dann doch jemand kam. Das war aber nicht Lucas de Grassi, sondern Sebastian Buemi, den das Team nicht mehr auf der Rechnung hatte. Und dann musste Buemi erst vorbei und da hat Daniel dann eben eine ganze Menge Zeit liegen lassen und Lucas de Grassi war auf einmal ein paar Zehntelsekunden hinter ihm. Und der andere Stopp, bei dem es nicht gut lief, das war Tom Dillmann im Venturi bei seinem Comeback-Rennen. Das einzige Rennen hat er den DTM-verhinderten Edo Mortara ersetzt. Und was bei Tom Dillmann falsch gelaufen ist, das erklärt er am besten auch selber.
In the race we were looking strong, but I lost everything in the pit stop actually. I lost 4 seconds there.
What happened?
I got stuck with the belt. It was my first one without. I trained a lot, but back on the race one, we didn't make it. So that put us really on the back foot, because then I had to overtake cars, which I shouldn't. And 4 seconds of on the track is a lot of energy usage. So yeah, it's just the pit stop. Otherwise, I think we were okay to finish at least P9 or P10, which would have been a great end to the day, so just left a bit annoyed with that, because I don't think I lost it for pace or for mistake, more for, you know, just the car swap. So.
Also es war ganz am Anfang und relativ schwer zu hören. Er hat sich verfangen beim Aussteigen oder Einsteigen, ich weiß es nicht, er ist jedenfalls hängen geblieben am Gurt. Der ist wahrscheinlich nicht so aufgegangen oder zugegangen, wie er wollte. Ich vermute, er aufgegangen, wie er wollte, beim Aussteigen aus dem ersten Fahrzeug. Und hat dabei ganze 4 Sekunden liegen lassen und dann fügt er eben an, dass, naja, 4 Sekunden aufzuholen auf der Strecke in Berlin eben eine ganze Menge Zeit ist und, naja, er heute, beziehungsweise vorgestern, eben, ja, Platz 9, Platz 10 vielleicht einfahren hätte können, aber durch den Fehler beim Boxenstopp eben viele Fahrer neu überholen musste, viele Fahrer eben mit mehr Energie überholen musste. Und dann wurde es am Ende nur Platz 13. Das ist ein bisschen frustrierend, meinte er zum Schluss noch. Aber naja, was kann man halt machen?
Nix.
Ja, ich würde gerne nochmal hier aus dem Chat gerade zitieren, was, finde ich, das ganze Rennen ganz gut zusammenfasst, von Daniel J. Das Rennen war anders, hatte keine Gelbphase, kein Safety Car oder ähnliches. Das Rennen war anders. Es war nicht Formel E typisch. Und ich glaube, das ist das, was halt viele dann auch ja natürlich zum Vergleich ziehen, wie sind die anderen Rennen der Saison. Und sicherlich war es nicht das spektakulärste dieser Saison, aber es war trotzdem jetzt mal verglichen mit anderen Rennserien eigentlich ziemlich gutes Racing, mit vielen Überholmanövern und so weiter. Aber es hatte nicht dieses typische Formel-E-Feeling, es kann jeden Moment irgendwas passieren und die Wände sind ganz nah und so weiter. Aber insgesamt war es trotzdem ein tolles Event mit dem ganzen Drumherum und so weiter. War ja wieder richtig volle Hütte,
ja,
da kommen wir gleich noch zu.
Also Rosenqvist und auch Piquet hätten es nicht geschafft zurück auf die Strecke, wenn da ein Stadtkurs im Spiel gewesen wäre. Ne? Da hätte das dann anders ausgesehen.
Genau, das ist die gefährliche Stelle in Tempelhof als eine der ganz, ganz wenigen Strecken im Rennkalender Auslaufzonen, Kurve 1 oder auch die Haarnadel zum Beispiel, wo Nico Rosberg fast das Gen2-Car in die Mauer geschmissen hätte. Da hat man natürlich demzufolge auch viel, viel seltener ein Virtual Safety Car oder gar ein Safety Car und ja, hat man halt normalen Rennbetrieb, die 45 Runden.
Sehen wir es positiv, die Strecke ist Gen2-tauglich, auch für nächste Saison. Muss also nicht weiter modifiziert werden.
Ja, sicher mehr als andere Strecken.
Und nicht nur das, es waren auch zum zweiten Mal, glaube ich, insgesamt alle 20 gestarteten Fahrer auch im Ziel. Das ist ja auch eher eine Seltenheit. Nicht nur wegen Unfällen, sondern auch wegen technischen Problemen.
Und alle in derselben Runde, by the way. Also es gab keinen Fahrer, der überrundet wurde oder irgendwie durch einen längeren Boxenstopp oder ähnliches mal zurückgefallen ist, sondern alle 45 Runden absolviert.
Nicht schlecht, obwohl, glaube ich, bei Sarah Sahn nicht viel gefehlt hätte zum Überrunden. Aber gut, der war schon ganz schön abgeschlagen. Naja gut, nicht so schlimm.
Ja.
Achso, das wollte ich noch sagen. Hier, Moment, ja. Bevor die große Schlagzeile kommt. Was mir aufgefallen ist, Luca Filippi, kennt ihr, ne?
Mhm.
Der hat auch, finde ich, irgendwie ein besonderes Rennen gefahren, nämlich der war, also es ist so, ich fange nochmal anders an. Ich habe da auf der Tribüne gesessen
Und wir waren natürlich in Berlin in Deutschland und Abt hat geführt und jedes Mal, wenn Abt kam, hat man nicht nur hinten auf der A-Tribüne bei Scheffler gejubelt und grüne Fähnchen geschwungen, sondern geschwenkt heißt das auf Deutsch, sondern auch bei uns auf der C-Tribüne schön haben alle gepfiffen, gejubelt und geklatscht jedes Mal, wenn der Abt vorbeigebraten ist, ja. Und dann hat immer noch ein zweites Mal geklatscht, nämlich für den Philippi, der unfassbar langsam war und einen riesen Abstand auf den letzten im Feld, also den vor ihm letzten im Feld hatte. Und da hat man immer am Anfang so aus lauter Mitleid hat man dann noch so geklatscht, komm hier, Kopf hoch und das wird schon so ein bisschen ermuntern, dass hier das wird schon klappen, klatschen. Ne? Und jetzt schreitet dieses Rennen fort. Auf einmal fängt der Typ an, Autos zu überholen. Was glaubst du, wie die Leute alle abgegangen sind? Ich glaube, Luca Filippi hatte noch nie so viele Fans wie am Sonntag in Berlin. Samstag in Berlin. Also das war schon ganz beachtlich. Das wollte ich noch erzählt haben.
Ja. Das ist cool, das hat man so nicht mitgekriegt jetzt im TV. Mhm.
Nee, das auf der C-Tribüne hat man das definitiv gesehen und vor allen Dingen, ich habe es dann nachher aus Interesse mal die Rundenzeiten nachgeguckt. Der Philippe ist ja tatsächlich in den Anfangsrunden 1,5 bis 2 Sekunden langsamer pro Runde gefahren als alle anderen im Feld. Mhm. Warum? Keine Ahnung. Und dann auf einmal urplötzlich, so in Runde 12, fängt er dann an und fährt eine ganze Sekunde schneller als alle vor ihm. Ja, und verkürzt dann den Abstand und geht vor den Boxenstops dann noch an 5 Autos vorbei.
Ja, also das, unfassbar. Ich habe keine Ahnung, was da los war.
Das ist echt bemerkenswert. Ich meine, ja gut, hast keinen Nachteil dadurch, aber ja.
Ob er vielleicht mit einem Safety auf einen Safety Car gehofft hat und deshalb am Anfang so viel Energie gespart hat, dass er dann vielleicht eine Runde hätte länger machen können. Er ist ja keine Runde länger gefahren.
Das ist eigentlich echt clever, wenn du eh hinten bist.
No. Wie gesagt, er ist keine Runde länger gefahren. Er hat das halt nur alles ein bisschen verschoben, indem er die ersten 10, 12 Runden langsam gefahren ist und dann danach die 12 Runden seines Stints ein bisschen mehr aufgedreht hat.
Aber ja, das passt ja wieder zu dieser Evergreen-Aussage, ich weiß nicht, von wem sie mal kam, ich glaube von Heidfeld, dass du in der Formel E im Prinzip in einer Runde alle Autos überholen kannst, aber dann hast du danach halt keine Energie mehr.
Genau. Kann man so machen, ist dann halt kacke.
Ja, du wirst gefeiert dafür.
Ja.
Ansonsten, ja, was würdet ihr denn Luca so
finden? Der Tobi versucht es jetzt zum dritten Mal.
Ich bleib jetzt einfach stehen.
Neben Luca Filippi, die große Schlagzeile nach dem Rennen, die absolute Audi-Dominanz. Unfassbar. Ich habe noch nie in der Formel E gesehen, dass jemand als Team so einen riesen Vorsprung ausfahren konnte, wie das Audi-Team in Berlin. Unfassbar. Ich träume immer noch davon.
Ja, das war schon beeindruckend allerdings. Was kann man dazu noch sagen? Also es, keine Ahnung, also ich weiß auch nicht, was die dem gegeben haben. Vor allem dem Abt, ich weiß nicht, was mit dem los war. Obwohl eigentlich weiß ich es ziemlich genau, ehrlich gesagt. Döner gab es ja erst Sonntag früh dann auf dem Weg zurück nach der Party. Aber ich kann nicht genau sagen, wie das gekommen ist. Es war so, unsere Svenja und unser Tobi W. waren ja beim Akkreditierungseingang am Freitagabend. Und da bin ich dann hingekommen, nachdem ich auch endlich so weit war, dass ich mich Richtung Strecke begeben konnte. Und da kamen dann noch so die letzten Hanseln irgendwie da rausgestromt und dann noch so ein bisschen Autogramm und so weiter und so fort. Es kam dann auch unter anderem Daniel Abt. Und da waren noch Leute, die haben Fotos gemacht, zum Beispiel Svenja. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt machst du nicht nochmal ein Bild mit dem Abt, da hast du schon Fotos, brauchst du nicht den jetzt noch belästigen. Da habe ich noch gesagt, komm hier, habe ich ihm noch die Hand gegeben und habe gesagt, viel Glück für morgen, toi toi toi. Und ich sag's dir, ihr könnt mich echt die glatzköpfige Glücksfee nennen. Das, glaube ich, hat den Ausschlag gegeben. Nur deshalb hat der Typ gewonnen.
Hat er an deiner Glatze gerieben?
Also nicht, dass ich es gemerkt hätte. Hat jemand das gesehen?
Es sah nicht so aus.
Nee, ich glaube nicht.
Ich stand aber auch ganz 2 Meter entfernt. Kann natürlich sein, dass da irgendwas passiert ist, was ich nicht gesehen habe.
Ja, also viel näher.
Aber das müsstest du gemerkt haben.
Wahrscheinlich hätte ich es gemerkt. Ja. Ich hatte ja keinen Hut auf, glaube ich.
Ausnahmsweise.
Nee,
nicht dein Jaguar-Strohhut.
Freitag nicht.
Nee, mein Jaguar-Strohhut habe ich ja erst am Samstag bekommen. Das kann es nicht sein. Ja, nee, das wollte ich. Also, ne, manche Dinge sind einfach schwer erklärbar. Und wenn man dann eine Erklärung hat, dann ist es wahrscheinlich die richtige. Also wird es so gewesen sein. Der Daniel hat gewonnen, weil ich ihm alles Glück gewünscht habe, das verfügbar war.
Alles Glück.
Genau, alles Glück, Digga.
Alles Glück, Digga. Ja, Leute, dann ziehen wir doch mal einen Strich drunter. Wie ist euer Resümee? Mal so alles in allem, das ganze Event betrachtet, wie fandet ihr es?
Tja, wenn du jetzt in eine Gruppe von Leuten fragst, dann ist es schwierig, da fängt keiner an.
Katze von Tobi?
Katze ist gerade draußen. Ja, mein Resümee ist, dass sich die Veranstaltung im Vergleich zum letzten Jahr nochmal gesteigert hat. War eine super Sache, mal ganz abgesehen davon, ob es Rennen spannend war oder nicht. Also ich hab's doch sehr, sehr gut gefunden, hat mir wahnsinnig gut gefallen und ja, von meiner Seite aus spreche nichts dagegen, auch zukünftig in Tempelhof die Rennen abzuhalten.
Phil?
Ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Es ist natürlich immer noch mal, es ist auf jeden Fall immer noch mal besser, wenn man dort ist, als wenn man es im Fernsehen sieht, ja. Und was ich halt schade finde, ist, dass man so viele geile Sachen im Fernsehen nicht gezeigt bekommt. Da würde ich mir tatsächlich von den Sendeanstalten ein bisschen mehr Schwung wünschen, ja, dass das mehr so wird wie, keine Ahnung, Formel 1 bei RTL, wo man mit Leuten spricht, wo man die Dinge zeigt, die auf der Strecke passieren, die du im Rahmen des Rennens eben normal in der Übertragung nicht zu sehen bekommst. Ich bin mir sicher, dass die Leute, auch wenn sie nicht dort gewesen sind, gerne Nico im Gen 2 Car gesehen hätten, gerne den e-tron GT Vision gesehen hätten und auch gerne den IPES im Renntrim mit Alejandro Agag über die Strecke haben fahren sehen, hätten fahren sehen. Das sind so Sachen, die, das finde ich, das ist einfach ein Muss, das im TV im Rahmen der Übertragung irgendwie zu zeigen, vorher, nachher, zwischendurch, keine Ahnung. Das würde ich tatsächlich vermissen, wäre ich jetzt nicht da gewesen. Und dann wäre es vielleicht auch eine bisschen dünnere Veranstaltung gewesen, wenn man jetzt das Rennen so per se betrachtet. Aber ich bin mir sicher, selbst hätte ich es im Fernsehen nur sehen können, hätte ich trotzdem diese Momente gehabt, wo ich aufgesprungen wäre, weil einfach Dinge passieren, wo man echt dann nochmal zurückspulen und nochmal hingucken will, weil es einfach geil war. Also ich fand es auch, das Rennen separat betrachtet, fand ich, war kein schlechtes. Ja, gab irgendwie jetzt kein Safety Car und so weiter, aber das haben wir ja schon erklärt, warum das wahrscheinlich so ist oder gewesen ist. Ich kann das nur empfehlen und ich sehe ehrlich gesagt auch weiterhin Tempelhof. Ich habe ja auch die Audioplakate für München jetzt schon zusammengeklappt, jetzt heute Mittag. Das hat wahrscheinlich einfach keinen Sinn. Nee, geklappt, sind ja Displays. Ne? Roll-Displays waren mir zu teuer.
Ja, Klapp-Displays.
Klapp-Displays sind billiger. Timo, Tobi.
Ja, Tobi, willst du auch noch was sagen? Sonst bleiben wir vielleicht gleich beim TV noch.
Ich mag auch noch mal was sagen. Wenn du, dann du musst danach auch noch was sagen eigentlich. Ich fand, dass das Event extrem, extrem smooth abgelaufen ist. Das hat mich extrem beschäftigt. Ich fand das richtig toll, wie flüssig und wie am Schnürchen lief alles irgendwie. Das hat richtig gut Spaß gemacht. Einmal das Geschehen auf der Strecke hat alles super geklappt. Der einzige Moment, wo man mal wieder dachte, oh, typisch Formel E, war eine kleine Untersuchung von Daniel Abt nach dem Qualifying. Der hatte 350 Meter zu früh in den 200 Kilowatt Modus geschaltet, wurde dafür noch untersucht, hat dafür eine Verwarnung bekommen, nichts verändert an seiner Startposition. Das war das Einzige, wo ich dachte, oh, typisch Formel E. Ansonsten lief wirklich alles wirklich wundervoll und smooth und auf der Strecke lief alles perfekt. Und dann aber auch das Event, was wirklich Spaß gemacht hat. Also was der Veranstalter da aus dem Boden gestampft hatte, einmal natürlich super beeindruckend, wie von so einem, aus so einem flachen Feld, wo einfach nur Betonplatten irgendwo in der Landschaft umherliegen, eine Rennstrecke wird mit Tribünen und mit E-Village und allem Pipapo und Internetverbindungen und Wasser und all sowas innerhalb von 2 Wochen, das war echt beeindruckend. Und dann aber auch, was eben im Rahmenprogramm geschehen ist, mit dem E-Village, mit den Besuchern, extrem viele Familien waren da, noch mehr junge Leute als in den letzten Jahren. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und ich hab's wirklich gerne, hätte es wirklich gerne, wenn die Formel E nächstes Jahr wieder nach Tempelhof zurückkommt. Ich bin eigentlich immer Fan von Rennen in Stadtzentren. Paris war eben super toll, weil es wirklich mittendrin in der City ist, super zentral gelegen. Aber auch Berlin auf dem Flughafen Tempelhof war top.
Ja, also ich fand es auch insgesamt ein sehr, sehr gelungenes Event, jetzt auch im Vergleich mit den letzten waren. Wir waren jetzt zum dritten Mal schon da. Während das im ersten Jahr noch alles sehr hanebüchen wirkte und im letzten Jahr dann schon deutlich größer mit mehr Herstellerpräsenz und so weiter, hat es dieses Mal wirklich, wie du auch sagtest, gerade so alles sehr smooth und Wien wirklich gut durchgeplantes Event mit einem richtig tollen Programm gewirkt, was wir da jetzt alles für Programmpunkte hatten, jetzt mal abgesehen von den ganzen Ausstellern und so weiter, mit dem Gen 2 und so weiter und so fort, mit der Fahrt vom Brandenburger Tor, Nico Rosberg bis hin zur Strecke. Es war wirklich insgesamt ein richtig tolles Event. Das Wetter hat wieder gepasst, war nicht so ganz heiß wie im letzten Jahr, aber alles super angenehm. Das hat sich letztlich auch in den Zuschauerzahlen niedergeschlagen. Ich habe vorhin mit dem Veranstalter kurz telefoniert. Die haben die offiziellen endgültigen Zahlen noch nicht vorliegen, sollten eigentlich heute kommen. Aber es werden so zwischen 21.000 und 23.000 Leute da gewesen sein. Mhm. Und das wäre Rekord für einen Tag. Und ich glaube, das haben auch alle, die da waren, können das bestätigen, dieses Gefühl, dass es pickepacke voll war. Super Stimmung, mega viel los, also insgesamt wirklich toll. Es gab nur, was ich aus verschiedenen Richtungen gehört habe, doch auch ein paar kleine Negativpunkte, zum Beispiel die Einlasskontrolle war bei vielen Thema, dass die Kontrolleure da doch einiges aus den Rucksäcken rausgenommen haben und alles, was Lebensmittel war und so weiter, dann weggeschmissen wurde. Hinzu kam, dass das Essen wohl nicht reichte, weil ich glaube, ja, vielleicht der Veranstalter auch nicht mit so vielen Leuten gerechnet hat. Auf jeden Fall waren die Bratwürste relativ früh alle. Dafür gab es aber genug Bier.
Na, wenigstens das, ne?
Wenigstens
das. Ja, das ist natürlich bitter, wenn man am Eingang sein eigenes Essen abgenommen bekommt und dann geht an den Ständen das Essen aus, bevor der Tag zu Ende ist. Das ist natürlich dann irgendwie richtig doppelt doof. Ich glaube, das eigentliche Problem ist natürlich, wenn man jetzt da so flughafenmäßige Kontrollen macht, gut, das ist Tempelhofer Flughafen, ich verstehe das schon, ja, aber ich meine, da ist ja, da fliegt ja keiner mehr, ist nicht so wichtig eigentlich. Ja, es ist ein großes Event, da sind 20.000 Leute, da ist ein gewisser Fokus auf dem Thema Sicherheit heutzutage, das ist halt so, aber dass man mir jetzt da meine Knäckebrot-Schokoflocken aus der Tasche nimmt, das verstehe ich halt nicht, das ist halt Quatsch, ja. Das ist letzten Endes nur darauf abgezielt, dass man sagt, ich möchte hier auch Essen verkaufen, ich will nicht, dass Leute Essen mitbringen. Gut, da kann man von mir aus drüber diskutieren. Aber ich habe auch von Leuten gehört, die unter anderem auch mit Kind unterwegs gewesen sind, denen sie die Sonnencreme aus der Tasche genommen und dann weggeworfen haben, weil die Flasche von diese Tube von der Sonnencreme für ihren Geschmack zu viel war, zu groß war. Ja, was mache ich denn dann? Da bin ich dann bei 4, 5, 26 Grad blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein, sitze ich den ganzen Tag auf der Tribüne mit einem 5, 6, 7, 8-jährigen Kind und habe keine Sonnencreme. Ich meine, das sind so Grenzen. Das ist nach meinem Empfinden dann irgendwo auch jenseits, ja? Das kann man einfach nicht machen.
Ja, ist nicht so geil. Das Einzige, was erlaubt war laut Liste, war Nahrung, also Babynahrung und für Kleinkinder, dass die irgendwie was zu essen mit hatten. Ja. Aber ansonsten, gut, war natürlich vorher klar kommuniziert, Essen darf nicht in deine Tasche.
Naja, klar kommuniziert
ist was anderes. Ja, genau.
Genauso sehe ich das auch.
Ich glaube, es ist schon klar, aber nicht so, dass es jeder auch gehört hätte, ne?
Ja. Zumal wir ja auf Nachfrage dann endlich mal diese Liste und dieses Q&A mit solchen Sachen am Freitag bekommen haben. Also da ging ja vorher nichts raus.
Ja, und da kann man jetzt im Endeffekt sich aber auch dann auch nicht drauf verlassen, dass die Leute dann in ein paar Stunden, bevor es losgeht, das nochmal nachgucken. Da finde ich, da muss man als Veranstalter den Leuten allerspätestens dann, wenn man ihnen die Tickets zur Verfügung stellt, ganz klar so eine Liste an die Hand geben, was denn erlaubt ist und was nicht. Wie gesagt, also ich war auch morgens am Einlass und vor mir war eine Gruppe von, ich glaube, 4 Leuten und die hat jeder einen Rucksack dabei, die waren voll mit Lebensmitteln und Getränken, die mussten alles wegwerfen. Ich weiß nicht, das ist, das kann man als Veranstalter eigentlich nicht machen, aber.
Nee. Ja, das sind so die einzigen Negativpunkte eigentlich. Also, dass man, glaube ich, insgesamt das unterschätzt hat, und im Vorfeld die Informationspolitik, auch was die Tickets überhaupt anging. Also, es hieß ja seit Dezember, glaube ich, dass die Tickets dann eben spätestens 2 Wochen oder sowas vor dem Rennen zur Verfügung gestellt werden.
4 Wochen.
Per E-Mail als Link. 4 Wochen.
4 Wochen hieß es anfangs.
Und, Und dann war es letztlich jetzt so, dass so viele Mails uns erreicht haben und so viele frustrierte User kommentiert haben, die einfach seit längerem versuchen, irgendwie mit der Formel E in Kontakt zu treten, da aber auch auf der Hotline kein Mensch Deutsch spricht und dass sie einfach Angst hatten, dass damals die Zahlung vielleicht nicht angekommen ist und sie gar kein Ticket hatten. Ich habe das zwischendurch auch mal dann an den Veranstalter gefleckt, aber letztlich liegt das in London bei der Formel E selbst, dass die da einfach nach wie vor irgendwie noch viel zu lernen haben in dieser Hinsicht.
Beziehungsweise.
Ich glaube, dass sowas eben die nachhaltig auch frustriert die Leute. Und wenn ich da so einen Stress habe mit dieser ganzen Geschichte, dann überlege ich mir erst nächstes Jahr zweimal, ob ich dann eben ein Ticket im Vorfeld kaufe. Und weiß nicht, es ist, hat so ein Geschmäckle.
Ja, die Formel E hat den Ticketverkauf dieses Mal ja selber gemacht. Letztes Jahr lief das noch über Ticketmaster. Und wie gesagt, dieses Mal lief es über deren eigenen Organisation in Monaco. Ich habe auch viermal mit Monaco telefoniert in der ganzen Zeit, weil da auch diverse Sachen nicht ganz glatt liefen. Und also da finde ich, kann man, was den Kundenservice angeht, noch deutlich verbessern.
Ja, da geht noch was.
Tobi.
Bist du noch da?
Mhm. Ich bin auch hier. Ich höre interessiert zu. Aber ich stimme euch auch zu, dass das Event, also ich habe keine Ahnung, ich musste zum Glück nicht durch die allgemeine Sicherheitskontrolle durch. Aber auch bei uns als Pressemitgliedern war wirklich Taschenkontrolle angesagt.
Das war letztes Jahr nicht, oder? Da konnte man doch rein, wie man wollte.
Da konnte man einfach rein, wie man wollte, ja.
Aber ich hatte zum Beispiel auch Spraydose und alles Mögliche dabei. Also alles, ich hatte eigentlich alles dabei, was man nicht durfte. Hab dann kurz
die angelächelt, die
Kontrolleure, Scheren, Messer, alles. Kurz die angelächelt und gesagt, ich habe meinen ganzen Hausstand dabei, weil ich das de facto ja nur noch hatte in meinem Rollkoffer. Dann hat sie kurz reingeguckt, hat gesagt, okay. Und dann bin ich mit dem Zeug halt rein.
Ja, das ist ja eine tolle Sicherheitskontrolle.
Ja, weißt du da, wie das ist, ne? So charmante Typen wie der Timo, die kommen einfach überall durch.
Ja, ich glaube, die bei der normalen hätte ich es nicht gepackt.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, keine Ahnung. Ach, wie auch immer. Lass uns doch vielleicht nochmal gucken, wie es in der Meisterschaft gerade so aussieht, oder? Das haben wir noch gar nicht gemacht.
Gute Idee.
Aber vielleicht noch einen Satz zu den TV-Quoten.
Ach ja,
um das abzuschließen.
TV-Quoten, auch ein guter Punkt.
Ja, also was wir wissen, ist, dass es in der ARD, also das erste Mal hat ja die ARD live übertragen in Formel-E-Rennen, insgesamt 1,46 Millionen Zuschauer eingeschaltet haben. Das ist eine ziemlich ordentliche Zahl, das ist zwar nicht ganz der Wert, den jetzt zum Beispiel auch das Frauenfinale vorher hatte, aber wir reden ja auch von Formel-E und Fußball. Also ich hätte eher schlechtere Zahlen erwartet für die Formel E, aber ungefähr in der Liga auch. Ich finde 1,46 Millionen ist eine richtig gute Zahl fürs erste Rennen, zumal das Rennen jetzt nicht so packend war wie jetzt ein Santiago Epri oder so.
Ja, das wussten die einschaltenden Leute vorher wahrscheinlich auch nicht.
Nö, aber da schaltest du natürlich dann eher weg.
Ah ja, verstehe. Wieder.
Aber interessanter,
so viel passiert.
Interessanter Vergleich, die ARD hat ja bis zur letzten Saison die DTM-Übertragung gemacht im Free-TV und die haben die DTM-Übertragung dann eingestellt, als die Einschaltquoten regelmäßig unter 1 Million sanken. Dann, damit man mal vielleicht so eine Zahl an der Hand hat, wie Motorsport in der ARD ansonsten angenommen wurde. Also DTM, die lagen in der letzten Saison regelmäßig zwischen 800 und 950.000. Also das ist fast das Doppelte.
Also ich glaube, das ist ein richtig guter, naja, fast das Doppelte.
Ja, 800.000.
Aber es ist ein richtig guter Wert.
Ich finde auch, das ist.
Vor allem, wenn man mal den Marktanteil sich anguckt, mehr als 20%. Das heißt, jeder fünfte Deutsche oder jeder fünfte Fernsehzuschauer hat Formel E geguckt in diesem Slot. Das ist schon beeindruckend. Die Zahlen von Eurosport habe ich noch nicht vorliegen. Die kommen wahrscheinlich Ende der Woche. Und dann werden wir das Ganze auch nochmal schriftlich bringen. Ich glaube, das ist, war ein ziemlich guter Aufschlag. Natürlich auch profitiert von dem Sieg von Daniel Abt. Aber weiß nicht. Ich bin gespannt, wie sich die ARD das jetzt zu Gemüte führt, wie die das auswerten und welche Schlüsse und Konsequenzen die daraus dann ziehen für die nächste Saison. Vielleicht sehen wir ja dann noch mehr Live-Übertragungen.
Ich habe nochmal in der ARD-Mediathek vorhin geschaut, wie das so war. Weil irgendwie so Klaus Lufen in der Startaufstellung und dann waren ja die Kommentatoren Philipp Sommer und Heinz-Harald Frenzen. Und davon abgesehen fand ich, war, so wie ich das zumindest jetzt dann im Nachhinein rausfinden konnte, so, dass die Übertragung, so wie man das bei ARD auch irgendwie erwarten würde. Ne? Die kamen aus dem Nichts ins Grid, dann ging es auch sofort los. Und die haben auch aufgehört, bevor irgendjemand das Podium erklimmen konnte, weil es dann weiterging mit dem üblichen Programm. Da, die hatten ihren Slot, ne? Die kamen drauf, kurz bevor das Rennen losging, der Slot war zu Ende. Direkt nachdem das Rennen zu Ende war, da gab es weder Vorberichte noch irgendein Brimborium danach. Es war einfach so völlig gar nichts. Das war tatsächlich von der Übertragungszeit her, war das schon absolutes Minimum, ehrlich gesagt. Ne? Ich kann jetzt
damit muss man
ja, ist, ja, bitte.
Damit muss man aber rechnen, wenn man es zwischen dem DFB-Pokalfinale der Frauen das Verlängerung und Elfmeterschießen hatte und vor dem DFB-Pokalfinale der Männer macht, wo der Anstoß um 20 Uhr war, dass da um 18 Uhr, wie gesagt, der Slot nicht sonderlich verlängert werden kann.
Ja, ja, das ist schon klar, dass man damit rechnen muss, aber gut finden kann ich das trotzdem nicht.
Ist natürlich auch der Worst Case eingetreten mit dem Elfmeterschießen. So dass die Vorberichte, die geplant waren, es waren ja schon laut Programmzeitschrift Viertelstunde Vorberichte geplant für die Formel E, das ist dann natürlich alles weggefallen. Mhm. Gut.
Naja, das wäre wahrscheinlich anderen Sendungen zwischen diesen beiden Großereignissen auch so gegangen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das einfach gang und gäbe ist. Ne? Das ist halt nach wie vor bei diesem linearen Fernsehen immer noch so, da kann man nicht so lange, wie man will unter Umständen und da muss dann aber blöderweise der Zuschauer drunter leiden, aber vielleicht ja auch nicht, denn der wollte vielleicht lieber Fußball gucken und hätte dann, andere hätten gekotzt, wenn jetzt man noch eine Viertelstunde drangehängt hätte und dann hätte man was vom Fußball nicht gezeigt, da hätte es dann ja auch wieder Leute vergrätzt, also so einfach ist das ja natürlich immer alles nicht.
Möglicherweise. König Fußball regiert letztlich dann doch die Welt.
Ja, deswegen sage ich, Fernseher aus, Internet an, da kannst du gucken, solange du willst und alles parallel, das geht schon alles. Das kann man viel besser machen, als es heute ist. Dennoch wichtig, dass die ARD und dann in Zukunft, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch das ZDF jetzt Richtung Ende der Saison das Ganze nochmal auf eine andere Stufe hebt, denn das, was Eurosport erreichen kann, ist mal einfach nur die Hälfte, nicht mal die Hälfte, ist ein Zehntel vielleicht von dem, was ARD und dann vielleicht ZDF mit dem Saisonfinale irgendwie erreichen kann. Das ist schon mal wichtig, um einfach diese Marke oder diese Serie bekannter zu machen. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir 2018 tatsächlich ein Format wünschen, wo ich im Internet immer und alles angucken kann, was zu tun hat mit diesem Rennen und zwar von irgendwelchen Interviews und Berichten über Pressekonferenzen, Trainings und auch Nachberichterstattung von Rennen und zwar, wenn ich das möchte und nicht, wenn es gerade stattfindet. Das finde ich, das muss einfach sein. Die Zeit ist gekommen, dass man sowas anbieten muss. Das geht einfach nicht anders aus meiner Sicht.
Ja, Phil, du hast ja gesagt, du hast es in der Mediathek gesehen, um mal eine Frage aus dem Chat aufzugreifen. Wie findest du denn die Kommentatoren? Und Heinz-Harald Frenzen wurden ja vorsichtig, ich drücke es mal aus, so ein bisschen als Schlaftablettenmischung befürchtet.
Ja, ich glaube, ganz so schlimm war es nicht. Ich muss sagen, ich habe nicht das komplette vollumfängliche Ding angeschaut, weil mir da ein bisschen die Zeit gefehlt hat. Und da ich das Rennen schon kannte, war es mir dann auch ein bisschen zu langweilig. Aber ich glaube, ich konnte mir einigermaßen eine Idee verschaffen von dem, was die da abgeliefert haben. Ich fand, es war jetzt rein inhaltlich habe ich da jetzt keine großen Probleme gesehen bei dem, was ich mitbekommen habe. Ansonsten ist es halt, ich meine, wer Frenzen kennt, weiß, der Typ ist jetzt nicht gerade eine Stimmungskanone. Der hat da ganz sachlich, aber inhaltlich durchaus fundiert irgendwie Sachen gesagt. Und Philipp Sommer war jetzt, ja, ist mir jetzt auch nicht unangenehm aufgefallen. Kann schon sein, dass er auch irgendwie Höhen und Tiefen hatte, aber wie gesagt, ich habe es nicht ganz gesehen und bin da so ein bisschen durchgesprungen, so in 4, 5 vielleicht Teilen irgendwie über das Rennen hinweg, habe mir dann immer wieder so Strecken angeschaut und hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie schlecht gewesen wäre, aber ich sag mal so, wenn du sagst, Jack Nicklaus ist die Latte, die es zu erreichen gilt, da springt einfach, oder sagen wir mal so, da geht einfach jeder aufrecht unten drunter durch. Ja, da kommst du nicht dran, weder was den Informationsangehalt geht, noch was die Emotionen angeht, das gerade gar nicht. Das ist, ja, keine Ahnung, aber es war nicht schlecht. Würde ich jetzt nicht behaupten.
Außer unser Tobi, aber der darf ja nicht.
Tobi darf ja nicht.
Ich darf ja nicht.
Ich hab gehört, jemand hat empfohlen, ihn in Erwägung zu ziehen.
Wer könnte das nur
gewesen sein? Ist mir auf Twitter untergekommen, ja.
Ja, der Junge braucht einen Job. Ist jetzt fertig mit der Schule, muss jetzt Geld verdienen.
Mit 12 Jahren ins Erste. Erstmal Formel E kommentieren. Geil.
Ja, hab bei 1, 2 oder 3 Kamerakinder gesehen, die sind jünger als ich. Ne, Tobi W. Haben wir schon mal gesehen.
Haben wir gesehen.
Ja.
Ich finde einen Punkt, der gerade im Chat aufgebracht wird, ganz interessant. Frenzen ist halt kein leidenschaftlicher Kommentator, aber er versteht die E-Mobilität. Und das hat man auch gemerkt. Es wurde sehr viel erzählt im ersten, weil eben, naja, die erste Übertragung von dem Rennen, viele Neulinge dabei, viele eben in den Kneipen von Deutschland beim Fußball schauen. Erstmal Frauenfinale und dann denkst du, ist Pause, was passiert jetzt zwischen Frauenfinale und Herrenfinale? Dann kam eben Formel E. Deswegen viele neue dabei, viele interessieren sich vielleicht so ein bisschen für Motorsport, haben aber noch nicht den Kontakt zur Formel E wirklich gehabt. Viele neue Erklärungen für Einsteiger, sehr viel erzählt, dadurch sehr viel Renngeschehen verpasst. Trotzdem fand ich das auch gar nicht so schlecht, was die ARD da gemacht hat. Richtig gut fand ich es mal wieder bei Eurosport, weil da kommentierten mal wieder Olli Sittler mit Kollege, heißt der Patrick Simon?
Patrick Simon ist richtig.
Ah, okay. Ja,
Patrick Simon.
Da ist eine andere Emotionalität wahrscheinlich gewesen.
Da ist eine andere Emotionalität, weil die sind ein eingespieltes Team, die kennen sich seit Jahren, die wissen, wie man ja Rennen kommentieren kann und ein bisschen Emotionen mit reinbringen kann als Duo. Das hat mir richtig gut gefallen. Also wer den Eurosport-Player hat, dafür vielleicht für die Bundesliga irgendwann mal was bezahlt hatte und dann da mal immer noch den Zugang dadurch hat, schaut da gerne mal rein in den Eurosport-Player. Die haben das Rennen als Real-Life da drin. Das lohnt sich echt. Das hat Spaß gemacht, dazu zu sehen bei Olli Sittler und Patrick Simon. Und jetzt noch einen kleinen Self-Plug. Wenn,
ich krieg schon mal Schweißausbrüche, wenn jemand was über Kommentatoren von Formel-E-Rennen erzählt.
Ja, ja. Wenn ihr auf Zürich wartet, genauso wie wir, und aber nicht die ARD-Übertragung euch geben wollt, die überträgt da ja eh nicht, und euch nicht die Eurosport-Kommentatoren anhört, dann ist immer noch der aktuelle Plan, dass es einen Live-E-Pod gibt, und zwar während des Rennens, wo dann Phil und ich hier sitzen und den Zürich-E-Prix kommentieren. Erstmal nur das Rennen, eventuell auch, also natürlich auch mit ein bisschen Zeitverzögerung, da muss man dann schauen, wie man das irgendwie so einrichtet, da sind wir schon am Planen, aber das ist zumindest der Plan immer noch, wir haben es vor ein paar Wochen schon angekündigt, dass wir während des Zürich-E-Prix einen Live-E-Pod machen und dann mal nach all den Beschwerden über Kommentatoren im deutschen Fernsehen
den Hass einfach auf uns ziehen.
Einfach mal besser, einfach den Hass auf uns nehmen, aber einfach auch sagen, ihr beschwert euch, dann macht's halt besser.
Genau, also, wir können ja nicht immer nur meckern müssen, dann müssen wir auch liefern, ne? Mal gucken, wie das wird. Bin sehr gespannt.
Exakt.
Hoffentlich wird's ein unterhaltsames Rennen. Obwohl, ich kenne ja ganz gut die Sim-Racing-Kommentare zu Rennen und so weiter vom Tobi. Das ist, ich kann es euch versprechen, ist sehr unterhaltsam. Kann man gut zuhören.
Was nicht interessant ist, wird interessant gemacht.
Genau, der Junge hat immer irgendwas parat, was er irgendwie erzählen kann. Ne? Ich erzähle dann die belanglosen Dinge, du erzählst Sachen, die irgendwie noch was zu tun haben mit dem, was wir sehen. Und dann wird das im Ganzen bestimmt irgendwie unterhaltsam, hoffe ich.
Also macht der Phil den Heiko Wasser.
Oh.
Der war übrigens auch da in Berlin, ne? Heiko Wasser war auch in Berlin dabei.
Echt?
Guck mal. Startaufstellung ist ja ein bisschen umgelaufen und hat sich geselfied mit Nico Rosberg.
Das sind ja interessant.
Und dann werden wir noch Erich in Zürich so ein buntes Jackett überlegen und der macht dann den Ebel aus der
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Haben wir noch, also
wir wollten Fahrermeisterschaft und Teammeisterschaft
angucken. Genau, das machen wir aber auch jetzt. Ja, Timoline, so ist das. Ne? Das müssen wir natürlich der Vollständigkeit halber erst noch ganz knapp machen. Ich meine, wir haben es alle gesehen. Abt und die Grassi haben einfach geliefert. Alles, was ging, viel mehr war nicht drin. Eigentlich war tatsächlich sogar überhaupt gar nicht mehr drin. Das hat jetzt zu folgender Fahrerwertung geführt. Wernd führt weiterhin mit 162 Punkten vor Bird mit 122. Da ist dann schon ein Riesenloch, aber da wird es dann jetzt spannend in den kommenden drei Rennen, nämlich Rosenqvist mit 86 vorab mit 85 und Buemi mit 82 sieht auch nicht so blass aus jetzt da im Vergleich, da geht schon noch einiges und auch die Kassi mit 76 kann da mit den 80er-Punkte-Jungs irgendwie sicherlich irgendwie noch was anfangen. Und in der Teamwertung sieht es nach wie vor so aus, dass der Cheetah führt mit 205 Punkten auf Platz 2. Audi Sport Abt Scheffler mit 161 und dahinter Virgin Mahindra und die Panasonic Jaguar Jungs, die ja jetzt dieses Wochenende nicht so richtig viel dazu sammeln konnten, aber ich glaube, Tobi gibt die Hoffnung nicht auf, oder? Wie sieht's aus?
Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Die stehen bei 96 Punkten. Die werden auf jeden Fall noch genügend Punkte sammeln, dass sie dreistellig werden. Und ich meine, das sind jetzt 8 plus 4 sind 12 Punkte, um an Mahindra vielleicht noch vorbeizugehen. Ja, einfach Daumen drücken.
Das ist gut.
Und wenn schon, dann halt nicht.
Dann wird's ja, Audi ist wieder in realistischer Position noch um den Titel zu kämpfen. Ja. Also bei 3 ausstehenden Rennen geht noch einiges gegen Tachita. Das wird nochmal spannend.
Ja, bei den Teams wird's definitiv spannend. Mhm. Bei den Fahrern ist, wie eben schon mal kurz angeklungen, allerdings auch quasi eine Vorentscheidung schon gefallen. Realistisch haben nur noch Wern und Bird Chancen. Wenn man es jetzt mal genau auseinander nimmt, kann in Zürich schon die Entscheidung fallen. Sollte Jean-Éric Vern Erster oder Zweiter werden und Sam Bird nicht in die Punkte kommen, dann ist das Thema nämlich schon vor dem Doubleheader in New York geritzt. Dann ist Jean-Éric Vern nicht mehr einzuholen.
Ganz wichtig auch, falls jemand ein neues Meme braucht, die Streckensprecher in Berlin haben immer gesagt, Jean-Éric Vernier, und ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf. Also ich möchte euch das auch einpflanzen. Wenn ihr an Vern denkt, dann sagt immer Vernier. Ganz wichtig.
Süß. Ja, auf jeden Fall, so sieht's aus, wenn Vern tatsächlich seinen Vorsprung um weitere 18 Punkte vergrößern sollte, dann steht er schon als Meister fest. Und das ist bei seiner derzeitigen Form und der Form seiner Verfolger
fast
nicht auszuschließen. Na, fast zu erwarten jetzt nicht, aber...
Ja, wir sprechen uns dann in 19 Tagen nochmal, ne? Dann beleuchten wir das nochmal frisch.
Machen wir.
Genug damit. Tobi, hast du Fakten?
Ich habe Fakten.
Warte.
Aber ich habe meinen Fakt der Woche vorhin schon gesprochen. Deswegen wird heute der erste E-Pod, in dem niemand Geringeres als Timonius Papus den ersten Fakt der Woche einsprechen darf.
Wenn darf er ich?
Na dann.
Ja, natürlich.
Dann bleibt ja nur noch eins.
Also.
Der Formel E-Fakt der Woche.
Ich hätte ja nie gedacht, dass ich an dieser Stelle mal reden darf. Ist das cool? Also, der Fakt der Woche diesmal. Wusstet ihr schon, dass ein Formel-E-Auto theoretisch rückwärts genauso schnell fahren kann wie vorwärts? Nein.
Mind-blowing.
Wahnsinn. Denn wenn man den Elektromotor einfach gegenläufig ansteuert, sodass der sich quasi andersrum dreht, dann kann der theoretisch genau das gleiche auch rückwärts. Bietet sich jetzt vielleicht nicht unbedingt an, mit dem Ding so schnell rückwärts zu fahren, aber theoretisch wäre das möglich. Gerade bei den Fahrzeugen, die jetzt sowieso ohne Getriebe fahren, beziehungsweise mit einer Übersetzung. Also, wer mal Lust hat, vielleicht kommt Pastor Maldonado ja auch doch noch zurück und fährt einfach mal ein Rennen rückwärts mit.
Das wäre mal was. Ich erinnere mich an Fast and Furious 1. Da hat man das gemacht, um Mädchen zu beeindrucken. Da sind die auch ultra schnell rückwärts gefahren. Ich weiß nicht genau, wie die das gemacht haben. Bei E-Autos ist es nicht so schwierig wie bei Verbrennungsmotoren, wo man ja dann auch mehrere Rückwärtsgänge bräuchte, um wirklich schnell zu fahren. Aber interessante Idee. Das würde ich gerne mal sehen. Dann ist endlich mal ordentlich Challenge dabei, wenn dein Auto an der Hinterachse lenkt, also wenn du rückwärts fährst. Ne? Das ist, das stelle ich mir herausfordernd vor. Wer schon mal Gabelstapler gefahren ist, der kann sich das, vorstellen, dass das anstrengend wird.
Das war mein Highlight des Wochenendes.
Wahnsinn, das ist doch schön. Das ist doch schön.
Ach, Wunderfüllchen.
Ich würde sagen, die Sendung ist zu Ende, Freunde.
Ja.
Gucken wir auf
wir
die
sagen Uhr. Noch mal, das ist, glaube ich, ist auch, glaube ich, die längste Episode, die wir je hatten, oder? Wir stehen jetzt hier bei der Aufnahme bei 2 Stunden 13 Grad.
Mhm. Ja, da gehen ein paar Minütchen gehen noch ab, aber das ist schon auch lang. Deswegen, das
war schon sehr.
Deswegen ist jetzt auch
schon. Das war Clean Electric eigentlich.
Ja, das ist eine kurze Clean Electric.
Tja, nee, aber ich mag nochmal Danke sagen, und zwar an alle Leser, die uns angequatscht haben am Wochenende.
Ja, stimmt,
das waren. Schon. 1, 2, 3 viele. Na gut, viele waren es nicht, aber
doch, es waren viele. Also ich habe schon ein knappes Dutzend gezählt, die mit mir gesprochen
haben. Echt?
Ja, es waren schon viele.
Gut. Ja, geil, dann waren es wirklich viele. Also wirklich riesengroßes Danke an euch alle. Dann waren wir am letzten Tag nach dem Rennen noch mit dem Finn, der gerade auch im Chat dabei ist, essen. Es war super, super schön, so viele Leser einfach mal zu sehen. Das war so ein bisschen... Ich weiß nicht, es war so, man fühlt sich auf einmal so, als wäre man Person des öffentlichen Lebens, weil man angesprochen wird, wenn man umherläuft. Und irgendwie dann habe ich mich mit Leuten von einer anderen Rennliga, die ich hin und wieder so mal ganz gerne schaue, getroffen. Es war super, super toll, euch mal gesehen zu haben. Also danke an euch. Danke an Timo und an alle anderen, jetzt so von mir aus so gesehen. Danke an alle aus dem Team, das war ein Fest. Und im nächsten Jahr machen wir einfach wieder von vorne los, oder?
Das machen wir.
Jo. Natürlich.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Deswegen machen wir jetzt...
Natürlich, aus Zülpisch.
Zülpisch sagt sicher. Genau, deswegen machen wir jetzt auch keine lange Werbung. Ihr wisst, den E-Pod gibt es in der vollen Kanüle auch immer auf patreon.com/E-Pod. Ansonsten gibt es dazu nichts zu sagen, außer tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.